Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, und zwar eine neue Mailback-Folge mit Lukas Bawenschik. Hi.
Hi.
Ja, wir sitzen jetzt hier mal so ein bisschen zusammen. Dieses Mailback-Format, ich sag mal so, das muss ich noch so ein bisschen finden, merke ich. Denn ich habe so ein Dilemma, ich weiß nicht, wie du das siehst. Und zwar ist es so, dass ich dachte, es wäre cool, mal Fragen zu beantworten, die Leute uns stellen, und das nicht noch in die normalen Folgen reinzupacken, dann ist es immer alles so lang und so unfokussiert und sowas, sondern extra Format zu machen für Leute, die das backen, die kriegen das dann halt einmal im Monat. Und gleichzeitig kann man vielleicht da noch ein paar andere Filme ansprechen, die rausgekommen sind und man vielleicht gesehen hat, das ist jetzt natürlich zur Corona-Zeit nicht so, sind nicht so viele, aber so ein paar gibt's natürlich da auch. Nur was ich merke ist, ich habe das dann letztes Mal immer so gemacht, dass man halt immer noch an die normalen Aufnahmen dann mit allen immer noch mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde rangehängt hat. Das geht manchmal, wenn Leute zu Gast sind, weiß nicht, wie du jetzt zum Beispiel, eh öfter zu Gast sind und sowas und mit dem Projekt zusammen sind, manchmal bei anderen Leuten, aber die so neu dazukommen oder nur einmal zu Gast sind, finde ich immer ganz schön krass, denen dann nochmal zu sagen, so bleib jetzt nochmal eine halbe Stunde länger, wir beantworten nochmal Fragen. Oder gerade die Folge, die wir mit Nadine gemacht haben, die jetzt eine Stunde 30 war, da hat man manchmal keinen Bock mehr darauf. Deswegen denke ich eigentlich, gut, man bräuchte einen Extra-Termin, um Sachen zu beantworten. Dann denke ich wiederum, müsste ich es aber eigentlich zahlen, weil das finde ich irgendwie assi, deine Zeit, wie zum Beispiel jetzt, zu klauen für so ein Paywall-Format. Ich weiß nicht so richtig. Ja.
Na, ich finde den Impuls, mir Geld zu bezahlen, erstmal immer gut.
Der ist schon gar nicht so schlecht, oder? Ja.
Nein, ja, aber darüber hinaus finde ich das schwierig zu sagen. Ich denke, so Formate sind ja auch dann oft eben noch mal intimer, direkter an dieses Projekt gebunden. Das ist das, wofür die Leute dann zusätzlich zahlen. Und das ist dann auch das, was stärker wahrscheinlich mit so einer gewissen Form von Persönlichkeit des Projekts selbst verbunden ist. Und das sollten dann in der Regel, glaube ich, dann auch vor allen Dingen Informationen und Ideen, die an dich oder an diesen Kern des Projekts eben heranrühren, sein. Und wenn das dann Leute sind, die Gast sind und die auch vor allen Dingen Gast sind, also die jetzt irgendwie zum ersten, zum zweiten Mal überhaupt dabei sind, da kann ich schon verstehen, dass das vielleicht auch gar nicht ist. Die Frage ist ja sowieso, an wen stellen die Hörer jetzt hier dann die Frage? Also ich glaube, dadurch, dass sie gar keinen klaren Ansprechpartner haben, die wissen jetzt nicht, wird das jetzt von Wolfgang oder von Samira oder von Lukas oder von Christian beantwortet. Das finde ich halt so ein bisschen seltsam als Zustand, dass du in den Raum hineingibst, so an dich, und dann weißt du aber nicht, wer darauf reagiert. Und du hast ja schon mehrfach gesagt, da waren Fragen, die spezifisch an eine einzelne Person gestellt waren, die hast du dann denen auch gestellt.
Machen wir uns nichts vor, die Leute wollen wissen, was Wolfgang für Socken anzieht morgens. Die Leute wollen wissen, hat er auch mal eine Jogginghose an? Die Leute wollen wissen, wie fand er Film XY? Wie fand er das?
Ja, ich meine, also, man muss sich jetzt auch nicht überhöhen, aber natürlich ist ein großer Teil des Erfolgs und der Wahrnehmung des Projekts sicher auch über die Präsenz von Wolfgang Schmidt zu erklären. Also ich glaube, da macht sich ja hier auch niemand Illusionen. Ich glaube, es hat natürlich auch viel allgemein mit dir zu tun und mit den anderen illustren Gästen, mit den interessanten Zugängen, die du ja findest. Aber es ist ja sicher auch, ich glaube, viele Fans sind Fans von Wolfgang auch, die hier zuhören. Das stimmt.
Ja, sind über Wolfgang bestimmt so reingekommen, genau, das ist auf jeden Fall auch so. Deswegen finde ich dann auch so, dann ist Wolfgang da, dann frage ich ihn, ja, Wolfgang, bist du religiös und was hast du zum Frühstück gegessen und sowas? Und das ist dann auch so, da habe ich das Gefühl, man saugt noch mehr so von ihm ab und packt so, also, weißt du, so juicy Details aus Wolfgang M. Schmidts Leben. Zahlt jetzt 3 Euro an mich, damit ihr das hinter einer Paywall.
Sein erstes Mal live.
Ja. Genau, also ich fände es natürlich cool, wenn Leute auch enger damit verbunden sind, wie du jetzt zum Beispiel, so, ne, und wer weiß, vielleicht sind da irgendwann die finanziellen Mittel da, dass man tatsächlich auch noch mehr irgendwie zahlen kann für Sachen oder sowas oder noch mehr Leute irgendwie mit ins Boot holen kann und sowas regelmäßig, fände ich natürlich cool, aber damit kann man natürlich nicht rechnen. Also ich sag mal so, ich mach's erstmal irgendwie weiter und wir gucken mal, wie sich das entwickelt, so, aber ich würde sagen, das ist nicht gesetzt, dass es dieses Mailback-Format jetzt für immer gibt, müssen wir mal schauen, vor allem, weil
frag doch mal die Hörer so vielleicht, lass dir doch mal schicken von denen, hey Leute, was haltet ihr davon? Wie würdet ihr das gerne gestaltet sehen? Was sind vielleicht auch irgendwie Strukturen und Kategorien und Rubriken, die interessant sind und so? Also ich glaube, da sind ja genug Leute da draußen, die da eine klare Meinung zu haben, die dir das auch gerne mitteilen.
Das finde ich gut. Also ich würde sagen, wir machen es auf jeden Fall mal weiter so bis Juni noch oder so und schreibt doch, sagt doch mal gerne Bescheid. Findet ihr das irgendwie cool, dass eure Fragen diskutiert werden oder nicht? Braucht man dieses Format oder nicht? Das fände ich immer interessant. katzpodcast@yahoo.com ist die Adresse, kennt ihr ja. Ja, und dann merke ich halt immer noch so, ich bin ja selber also wohlwollend kann man sagen, habe ich oft so einen journalistischen Zugang zu den Fragen. Ich habe halt selber oft, also wenn es so gerade krass filmhistorische Sachen sind, weiß ich oft selber dann dazu nichts. Und dann brauche ich dich oder dann brauche ich Wolfgang, um mal bei euch abzuklären, wie das so ist. Oder so ein bisschen die Expertin, die Experten. Deswegen, wenn das jetzt nur irgendwelche filmhistorischen Fragen sind, à la zum Beispiel, wo fängt man bei Bergmann an, dann bin ich da dann quasi oft auch überfragt. Deswegen kann ich auch nicht alle Fragen beantworten. Aber eine Sache, die ich sagen wollte, wie immer am Anfang, ist, dass es dem Projekt irgendwie erstaunlich gut geht. Wir sind jetzt auf Steady irgendwie über die letzten Tage. Ich weiß auch nicht, ob die Leute in Corona jetzt mehr Zeit haben, doch da einen Podcast zu unterstützen oder mehr Lust. Jetzt über 800 Euro. Was bedeutet das, um es einmal aufzudröseln, du, Lukas Bawenschik, mehr Geld kriegst, wenn du in einer Special-Folge zu Gast bist.
Das begrüße ich.
Ja, also es ist so, wir kriegen jetzt quasi 800 Euro, davon gehen quasi 300 Euro ab an irgendwie Steuern, Gebühren und sonst was, bleiben 500 Euro über. Davon zahle ich jetzt 200 Euro für die Special-Folgen, also 100 Euro pro Person, die dabei sind, bleiben 300 Euro, davon sind ungefähr so 100 Euro Serverkosten, gut, Fahrtkosten fallen jetzt weg, aber so ein bisschen diese Sachen und 200 Euro zahle ich mir selber für die ganze Sache, das ist jetzt ungefähr so aufgedröselt, also das gibt mehr. Zu einem tatsächlichen Modell, wo wir sagen können, jeder kann irgendwie bezahlt werden, der hier zu Gast ist, ich sehe das noch nicht, also weil immer mehr halt davon dann abgeht und man auch irgendwie nicht den Leuten sagen kann, ja gut, du kriegst jetzt 20 Euro, also da müssen wir irgendwie mal gucken. Und was ich auch gerade nicht sehe, ist, dass wir ein neues Format machen, weil es einfach, glaube ich, zu aufwendig ist und weil man erstmal, glaube ich, also man kann sich da, glaube ich, schnell übernehmen und sagt, wir machen jetzt noch einen Serienpodcast und dies und das. Ich glaube, es ist erstmal gut, wenn wir das jetzt so weiterfahren und so viel Aufwand, wie wir jetzt gesteckt haben, in diese Special-Folgen machen. Das ist ja auch ein ordentliches Stück Arbeit und macht auch mega Bock. Ich habe eine Frage bekommen und zwar, wie findest du deine Interviewpartnerin, da sind, glaube ich, die Leute gemeint, wenn wir mal so Hintergrundinterviews machen zu verschiedenen Themen. Und das ist so, dass ich meistens gucke, wer Bücher geschrieben hat zu dem Thema. Also manchmal bei Amazon einfach, so Fachliteratur oder sowas. Also sagen wir, es geht um den Ersten Weltkrieg oder sowas. Und ich frage mich, okay, wer ist da vielleicht Experte, Expertin? Dann gucke ich da manchmal. Manchmal ist im Wikipedia-Artikel auch, sind Quellen angegeben. Bei so Uni-Bibliothekservern, ne, kann man manchmal schauen, wer hat dazu veröffentlicht. Und manchmal hilft es auch, ein Thema und Universität zu googeln. Und dann kann man mal sehen, ah, in der Uni in Heidelberg war mal eine Podiumsdiskussion dafür 2014 oder sowas. Was ein bisschen nervig ist, dass man dann relativ männlichen Bias irgendwie so reinkriegt. Also gerade so Experten zu so Themen sind oft Männer gewesen. Da ist vielleicht noch besser, da noch mal ein bisschen stärker drauf zu achten. Aber so geht das eigentlich so ganz gut. Und man merkt eigentlich, so Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen haben eigentlich meistens Zeit und geben Interview. Also es ist gar nicht so schwer, die dann dazu zu kriegen. Nur meistens haben die halt den Film nicht gesehen. Dann muss man immer so ein bisschen gucken. Aber ja, rumgoogeln ist da quasi so die Antwort. Und manchmal ist es erstaunlich leicht, manchmal ist es erstaunlich schwer. Manchmal denkt man sich, dazu muss es doch so viel geben. Aber bis man dann mal irgendwen findet, den man mal anrufen kann und fragen kann, dauert dann auch manchmal so ein bisschen. Lukas.
Ja?
Wir haben ein paar Fragen bekommen, die ich natürlich jetzt mit dir bequatschen möchte. Wobei, nee, wir hören erst mal rein. Ich habe schon ein Segment aufgezeichnet mit Tino und Martin, als wir über Der Schacht, The Platform, geredet haben. Wir hören erst mal das uns an, denn das war ist ein bisschen älter und dann reden wir danach weiter. Und ich bin jetzt hier mit Tino Hahn und Martin Schlesinger. Hi.
Hallo.
Hallo.
Tino, wir haben über The Platform gesprochen in diesem Monat und du hattest noch ein knaller Wortspiel. Willst du es jetzt mit dieser Rap noch bringen?
Setzt euch lieber hin, weil der Film gehört nicht zu dem Genre des Kammer. Nein, jetzt habe ich doch noch den Gag versaut. Aber ich war so aufgeregt jetzt, weil du es schon angekündigt hast. Jedenfalls ist der Film ein Speisekammerspiel. So.
Ja. Das finde ich ganz gut. Wir haben ein paar Fragen bekommen von den Hörerinnen und Hörern, über die ich mit euch kurz quatschen will. Eine ist eine sehr filmnördige Frage. Ich habe euch nicht darauf vorbereitet, aber ich tippe mal, ihr habt wahrscheinlich eine Antwort. Ich leider nicht, weil ich nur einen seiner Filme gesehen habe. Niklas hat uns gefragt, wo sollte man mit Ingmar Bergmann anfangen? Habt ihr da eine Idee? Wenn nicht, können wir auch weitergehen. Ich will euch nicht die Pistole auf die Brust setzen.
Ich würde am ehesten mit Das Siebende Siegel anfangen.
Ah, ist doch der einzige, den ich gesehen habe.
Wahrscheinlich Persona. Also das ist eigentlich so der Haupt-Bergmann-Film, der mir dazu einfällt. Ist auch ein Film, den man, glaube ich, wenn man irgendwas mit Film studiert, öfter mal auseinander nimmt. Also wenn man sich für Bergmann interessiert und vielleicht sich noch mehr einlesen will, wieso das ein guter Regisseur ist, dann kann man, glaube ich, Persona auf jeden Fall empfehlen.
Worum geht's da?
Das bekomme ich nicht mehr richtig zusammen. Es geht irgendwie um zwei Frauen, die sehr viel Zeit zusammen in einem Haus, in einer Wohnung verbringen.
Zu zweit ist ja noch erlaubt. Ja.
Zu zweit geht noch, ja. Es ist auch ein sehr eigener Quarantänefilm. Ich kann mich einfach null mehr dran erinnern. Also es ist eine sehr, sehr eigene Handlung.
Unfaire Frage, sagen wir so.
Ja. Ja. Ich hätte mich auch schwer getan. Was vielleicht noch am einsteigerfreundlichsten sein könnte, dürfte Fanny und Alexander wahrscheinlich sein. Aber es ist jetzt auch so der, wo ich am wenigsten sagen würde, das ist jetzt so ein typischer Ingmar Bergmann-Film, aber es ist schon ein sehr, sehr guter Film. Aber ich glaube, wenn die Leute nach Bergmann fragen, wollen sie schon eher sowas wie Persona.
Das, ja, okay. Ja. Und beim siebenten Siegel spielen die mit dem Teufel Schach, ne? Oh Gott, das ist ganz... uns geht es um Existenzialismus und es ist auch zur Zeit der Pest. Na gut, das ist ja auch ein ganz guter Film.
Ja, und ist auch knackig kurz. Also dafür, dass sowas ja auch locker 150 Minuten gehen kann, das siebte Siegel eigentlich auch schnell weggeguckt.
Alles klar. Dann haben wir es immerhin kurz beantwortet. Tino, ich habe jetzt, wo ich dich hier einmal an der Strippe habe, und wir so viele Terrence Malick, möchte ich diesen Geist nicht nochmal aus der Flasche lassen, aber wir haben ja mit Wolfgang und Lukas schon über alle Malick-Filme geredet, bis auf Hidden Life.
Den Teufel aus der Flasche gelassen.
Genau, dann haben Lukas und ich nochmal über Hidden Life dann auch tatsächlich gesprochen und wir sind ja eher alle so ein bisschen Malick-Skeptiker und ich weiß ja, ich nicht ganz, ich finde gerade die frühen Filme auch echt gut, vor allem Days of Heaven finde ich sehr, sehr gut. Thin Red Line hat mir auch gut gefallen. Aber du magst ja gerade auch diese späteren Filme, Tree of Life und dann die auch so da noch weiter rausgekommen sind. Kannst du mal hier mal, damit wir das einmal on record haben, mal eine Lanze brechen für Terrence Malick?
Ja, es ist einer der besten Regisseure, der einen sehr hohen qualitativen Output hat. Ich mochte auch The Hidden Life sehr, sehr gern wieder. Aber gleichzeitig fällt es mir auch immer sehr schwer, ihn zu verteidigen, weil ich alle Kritikpunkte ja auch durchaus sehe. Was Malick für mich halt besonders macht, ist, dass er für mich in filmischer Form so völlig gefahrlos mich das Konzept von Religiosität und Spiritualität erkunden lässt, dem ich im realen Leben ja auch völlig skeptisch gegenüberstehe. Aber gerade deshalb liebe ich ja auch Filme, um auch mal sowas zu sehen, was Religion für Leute bedeuten kann, wie sie Spiritualität in Filmen finden, sowas wie... Also in einer Familie zu leben wie bei Tree of Life ist einfach ein Albtraum. Aber das filmisch zu sehen, auch wie zermürbt alle sind, wie sehr alle am Leben hadern, wie sie irgendwie ihre Zuflucht in Gott suchen oder in dem Vater oder in der Familie, das sehe ich sehr, sehr gerne, eben weil ich es im richtigen Leben einfach furchtbar finden würde. Und ich bin natürlich auch sehr... Also Malick wird ja oft dafür kritisiert, dass er diese Bilder hat, die so großartig aussehen. Und das ist ja immer so ein bisschen verpönt, einfach auch was nur wegen der visuellen Art zu mögen, wenn gleichzeitig der Inhalt so, ja, schon fast naiv. Also Malick ist ja schon teilweise echt himmelschreiend naiv, teilweise in seinen Ansichten. Aber diese Kombi funktioniert für mich außerordentlich gut. Also das ist für mich wie so eine meditative Betrachtung eines Lebens, was ich selber um keinen Preis auf der Welt führen wollen würde.
Und wie ist es bei diesen drei Filmen, also bei Tree of Life und dann To the Wonder und dann Song to Song, kannst du denen so unterschiedliche Sachen abgewinnen? Weil da hatte ich so das Gefühl, das ist ja fast austauschbar, so was da in welchen Film passiert und welches Bild da wo reingeschnitten wird.
Das stimmt schon, dass er quasi eigentlich immer wieder denselben Film dreht mit geringen Verschiebungen des Fokus, was ich jetzt aber auch nicht nachteilig finde. Also das könnte man Lynch eigentlich genauso vorwerfen, dass es im Prinzip immer dieselben Stilmittel sind mit verschiedenen Ausrichtungen. Ich mag, also Tree of Life schon mit Abstand am liebsten. To the Wonder hat halt auch schon so ein bisschen Abnutzungserscheinung. Ich finde, Night of Cups ist der einzige Film von Malick, der halt wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und Malick funktioniert generell umso weniger, je mehr er sich mit richtigen Menschen oder mit richtigem Leben beschäftigt. Also bei Night of Cups versucht er ja auch so zu zeigen, was die Leute beruflich machen. Dann haben Leute Handy in der Hand und ein Handy in einem Malick-Film funktioniert halt nicht. Also er war ja schon fast wie eine Satire auf sich selbst. Also so würde, glaube ich, eine Scary-Movie-Variante von einem Malick-Film aussehen. Nur, dass er ihn halt selber gedreht hat. Also den fand ich auch echt befremdlich. Aber wenn er so Larger-than-Life-Sachen macht, finde ich die alle sehr stark.
Ja, das fand ich interessant, weil als wir über Kubrick geredet haben, ist es ja auch so, dass Kubrick ganz am Anfang diesen Fear and Desire-Film gemacht hat, wo es um so einen Krieg geht, irgendwo im Nirgendwo, und man weiß nicht so genau, wer sind überhaupt die Konfliktparteien, und man merkt schon so, dass Kubrick quasi die Aussage hier verfilmen will und so das Gefühl hat, wir brauchen gar nicht tatsächlich eine Erdung in der Realität, sondern wir nehmen einfach irgendwelche Soldaten irgendwo, und es klappt halt gar nicht in diesem ersten Kubrick-Film, und später hat er das ja dann nie mehr so richtig gemacht, sondern dann war es immer Vietnam oder der Siebenjährige Krieg oder der Erste Weltkrieg und so weiter, dann klappt das irgendwie so besser. Und Malick ist ja dann auch tatsächlich irgendwann dann halt nur noch in irgendwelche Wohnungen zu irgendwelchen Hipster-Leuten so ein bisschen gegangen, aber dann jetzt wieder halt mit Hidden Life tatsächlich wieder in die Geschichte, was ich halt auch relativ naiv fand, wie das umgesetzt war. Aber dass diese Richtung, dass Malick jetzt wieder sich tatsächlich hier so Stoffe nimmt und verfilmt, jetzt auch bald diesen Film, wo irgendwie Firma der Teufel vorkommt, das ist für dich auch die richtige Richtung, dass er sich dahin bewegt.
Ja, weil er ja wirklich eigentlich eher Gefühle abbilden will. Also auch die Frauenfiguren von Malick sind ja ganz furchtbar. Also ich sehe auch viele von den Kritikpunkten, aber für mich spielen sie eine untergeordnete Rolle, weil er einfach dieses Gefühl so transportiert. Also danach gehe ich aus dem Kino und fühle mich wie bei, also Bellatar schafft das und Malick, dass ich danach mich kurz wie ein anderer Mensch fühle und so denke, okay, eigentlich ist das Leben gar nicht so problematisch, weil das war jetzt irgendwie wie so eine transzendentale Erfahrung. Das habe ich ansonsten echt selten bei Filmen oder bei Filmen, die eher eine ruhige Erzählweise anstreben.
Okay, wie ist das bei dir, Martin? Bist du Malick-Fan?
Ich bin da eher Team Wolfgang M. Schmidt. Also, was ich sogar sehr erstaunlich finde, dass du ihn dann nochmal dazu gebracht hast, weil er hatte ja geschworen, dass er eigentlich nie mehr sich zu Malick äußern wird.
Er schlägt wenig Einladungen aus, muss man wirklich sagen, ja. Noch. Also, er ist ja mittlerweile der größte Intellektuelle Deutschlands, hat man so das Gefühl gerade, aber bis jetzt, er sagt selten nein, wenn man ihn fragt.
Demnächst kommt dann wahrscheinlich auch das große Uwe Boll-Special noch. Also, ich glaube, ich bin bei Malick Badlands. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, was kann man sich anschauen von Malick, aber da ist es, glaube ich, eher, weil das ein Roadmovie ist und ich Roadmovies mag. Also ich glaube, Badlands mag ich noch. Ich freue mich sehr für ihn, dass es Menschen gibt, die ihn mögen, die seine Filme anschauen. Es soll es weiterhin geben, aber ich habe mit Malick auch eigentlich abgeschlossen. Also ich kapiere auch diese Sachen, Tree of Life, gibt's ja auch schöne Szenen, also mit den Dinosauriern, die da irgendwie sich nicht auffressen. Und gibt es auf jeden Fall Bilder, die mir so im Kopf hängen geblieben sind, aber gleichzeitig ist das irgendwie so nicht meine cineastische Welt, so die ich mich gern begebe und aus der ich dann irgendwas ziehe.
Ja, der hätte dann gereicht. Man hätte dann nicht noch 3 Filme machen müssen, die so ähnlich sind, sodass dann hätte man vielleicht mehr Mut zum Kubrick jeden Film ganz anders machen. Aber mal gucken. Trotzdem, also ich gucke natürlich diesen Jesus-Film auf jeden Fall. Also vielleicht kann mir
auch nicht. Ja, ich bin da auch dabei, aber ich merke auch jetzt schon bei meiner Verteidigung wieder ja mit jedem Satz ein IQ mehr von mir rausbröselt. Also es wirkt halt immer sehr naiv, Malick zu verteidigen, aber für mich funktioniert es halt. Also ich kann mich dem nicht entziehen.
Ja, aber es ist doch auch gut. Es ist doch auch gut, wenn man was daran finden kann. Weil es ist natürlich auch sehr einfach zu sagen, Malick ist einfach schlecht und schwurbelt rum und so und keine Ahnung. Also ich kann manchen Sachen auch was abgewinnen, auf jeden Fall, was er gemacht hat. Uns hat Ulrich geschrieben, meine Frage wäre, wie ihr dazu steht, Filme unter dem Einfluss von Drogen zu schauen. Sei es jetzt nur beispielsweise Gras oder sogar Stärkerem. Damit habe persönlich ich noch keine Erfahrung gemacht, zumindest nicht beim Filmeschauen. Mir ist klar, dass das ein heikles Thema ist, besonders wenn man Filme kritisch beleuchten will. Der Geisteszustand unter Drogen steht der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Werk wohl erstmal im Wege. Andererseits gibt es ja viele Filme, die sich explizit mit dem Thema beschäftigen, die Rauscherfahrungen versuchen darzustellen. Enter the Void, Inherent Vice, The Big Lebowski. Das Thema vielleicht auch kritisch beleuchten, Requiem for a Dream, Heaven Knows What. Oder anscheinend sogar darauf ausgelegt sind, high geschaut zu werden. Mir fällt hier besonders Noé ein. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich häufig zu Filmen, aber auch zu Musik und so weiter einen tieferen Zugang finde. Natürlich erstmal auf emotionaler, aber auch auf analytischer Ebene. Wenn ich high bin, tatsächlich verschwinden diese gedanklichen Zugänge später nicht und bestehen für mich auch meist unter einer nüchternen Reflexion, wodurch sich sowas wie ein Mehrwert sogar einstellt. Mir ist klar, dass ihr da alle nicht so offen über eure persönlichen Erfahrungen sprechen könnt. Vielleicht lehnt ihr das Ganze auch komplett ab. Mich würde aber auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Ich presche mal vor. Natürlich will ich euch beinahe sagen, ihr müsst hier nicht von euren Drogenkonsum oder so erzählen natürlich, aber ich weiß noch, dass ich glaube, der einzige Film, den ich bekifft, oder an den ich mich erinnern kann, bekifft gesehen, war Fear and Loathing in Las Vegas, aber der ist ja wirklich so, als wäre man bekifft, auch weil ich hab den halt bekifft gesehen und dachte so, was war das denn für ein Film? Und dann habe ich ihn nochmal gesehen und dachte, der war ja tatsächlich auch so, also das war ja, also da kommen wir auch wirklich irgendwann, auch wie bei Malick, kommen irgendwann die Dinosaurier und sowas, also ich kenne das eher so auf der Jugend halt, dass Leute gekifft haben und hat man halt mal so mitgemacht und Ja, natürlich, weiß ich nicht, sollte man wahrscheinlich nicht völlig besoffen oder auf Drogen irgendwelche Filme anschauen, aber ich kann, ne, selbst ja, Michel Foucault hat doch in der Wüste irgendwelche Drogen genommen und so weiter und daran gebe ich dann Sexualität und Strafen, glaube ich, komplett umgeschrieben. Also ich würde sagen, da kann man schon wahrscheinlich einen anderen Zugang zu finden, so, wahrscheinlich sollte man es nicht unbedingt machen, wenn man Filmkritiker ist.
Es gibt doch auch von Walter Benjamin, glaube ich, dieses Buch über Haschisch, ne? Über Haschischkonsum. Also gibt es natürlich Experimente. Früher, wenn man, als ich noch eine Band hatte, so, da dachte man ja auch, man spielt irgendwie besser, wenn man irgendwie dazu kifft, ja, und so. Und dann fühlt man sich natürlich total toll und es float irgendwie. Aber wenn man sich das von außen, als Außenstehender anhört, klingt es natürlich total scheiße. Und ich glaube, es ist bei Filmen wahrscheinlich ein bisschen genauso. Also ist natürlich immer, weshalb man sich Filme anschaut, also was man von denen möchte, ob es da jetzt eher was um was Emotionales, Affektives geht und man braucht irgendwie zu den Drogen was Stimulierendes, um sich irgendwie in den Rausch zu begeben, dann kann es durchaus funktionieren. Und ich glaube, bei mir ist es auch eher so ein Jugendding, glaube ich. Also ich.
Stimmt. Aber da muss ich auch noch sagen, dass bekifft natürlich stimmt in der Jugend, so Comedy-Filme natürlich super, gerade dann so Kiffer-Comedies sind ja auch voll darauf ausgelegt. Und ich weiß noch, das muss ich jetzt einfach mal erzählen, was so witzig war. Wir sind mal nach, irgendwann ist auch schon lange her, nach so einer Clubnacht nach Hause und dann habe ich auch gekifft. Und dann haben wir hier Step Brothers, hier Stiefbrüder gesehen, diese Komödie halt, ne, mit Will Ferrell und Dingsbums halt, die so noch, die im Erwachsenenalter noch bei den Eltern wohnen. Und ich war so downermäßig drauf und fand das so total traurig. Diesen Film, das weiß ich noch. Das ist ja eigentlich eine Komödie. Ich fand das so schrecklich, dass diese beiden 40-Jährigen noch bei ihren Eltern wohnen. Und fand das irgendwie so ganz schlimm. Na gut, hoffentlich hören es keine Arbeitgeber von mir. Aber das ist ja hinter der Paywall. Die zahlen ja nicht für Katz. Tino, was du noch?
Ich habe halt Tree of Life auf Weihrauch geguckt, aber ansonsten halt keinerlei Drogenerfahrungen. Also generell, ich bin halt straight edge, also kein Alkohol, keine Drogen. Ich kann da leider gar nichts zu sagen und deswegen...
Echt? Bist du straight edge?
Und deswegen... Ja, weiß ich nicht. Also es kommt mir halt so ein bisschen vor, wenn ich zu Filmen mir noch zusätzlich Drogen reinpfeifen müsste, als ob ich irgendwie so denke, ah, hier zu dem Kaviar brauche ich noch Ketchup, sonst schmeckt der nicht. Also weiß ich nicht.
Also ein Film, der mir gerade noch einfällt, wo ich jetzt nicht total betrunken war oder voll mit Drogen, sondern wo ich, glaube ich, einfach ein Bier dazu getrunken habe und wo ich dann so dachte, es ist interessant, weil es stellt sich was ein, irgendwas, eine andere Seherfahrung, war Spring Breakers tatsächlich. Also wo ich so, der Film ist auch, der handelt nicht explizit von Drogen, geht natürlich auch um Drogendealer, aber der hat sowas, wo ich sagen würde, das ist interessant, wenn man so einen leichten Schwips vielleicht hat oder so ein bisschen in Stimmung ist, dann kann man vielleicht einen anderen Zugang auch dazu finden, der vielleicht schwierig ist, wenn man es nicht getrunken hat. Aber den Film kann man auch komplett nüchtern anschauen und kann den trotzdem toll finden.
Also keine Drogen im Kino, aber Martin Schlesinger empfiehlt ein Bier.
Ein Bier bei Spring Breakers. Könnte eigentlich so ein gutes Rezeptbuch also auch sein. Ne? Also ja. Welche Cocktails zu welchem Film, aber gibt's wahrscheinlich schon alles. Der Martini bei Luis Buñuel oder so, wahrscheinlich die besten Cocktails zu dem besten Film.
Tino, ich würde dich gerne mal fragen, ab und zu haben wir eben mal die Chance, über Filme zu reden, die sonst so rausgekommen sind und denen, der ist ja so ein bisschen aus dem Kino jetzt doch so halb getilgt worden, aber ich habe euch da so Lobeshymnen drüber reden und dich und Daniel Schreckert bei Kino
über Plus Waves.
Über Waves von Trey Edward Schultz. Ich habe ihn leider immer noch nicht geschafft zu schauen, hab's aber noch vor. Du fandst den richtig gut, oder? Ihr habt gesagt, das ist einer der besten Filme.
Sehr schön.
Du hast, glaube ich, sogar gesagt, das ist einer der besten Filme des Jahres und wahrscheinlich wirst du ja nicht mehr so...
Ja, das ist ja, aber auch das da nur relativ, weil nämlich Trey Edward Schultz, der ja seine Karriere angefangen hat, indem er für Terrence Malick Material für Tree of Life gefilmt hat, hat da die ersten 10 Minuten von Waves sind einfach Wahnsinn, also wie gut das alles gefilmt war. Ich bin ja ein bisschen skeptisch reingegangen, nämlich in den Film, weil ich den It Comes at Night, den er zuvor gemacht hatte, recht enttäuschend fand. Weil vorher dachte ich so, okay, jemand, der so bei Terrence Malick mehr oder weniger in die Lehre gegangen ist, macht jetzt einen Horrorfilm. Das kann ja richtig geil werden oder es wird halt stinklangweilig.
Ja, stimmt.
Und zwar halt leider stinklangweilig. Also It Comes at Night hat so ein bisschen das Problem, es gibt den Film schon 100 Mal und 80 Mal ist er schlechter. aber das reicht nicht, um den irgendwie wirklich gut zu finden. Aber bei Wales erzählt er jetzt eine sehr persönliche Geschichte um einen eher ambitionierten Sportler, der eine Schulterverletzung hat, diese Schulterverletzung aber mehr oder weniger so ein bisschen für sich geheim hält, weil sein Vater auch einen sehr starken Druck auf ihn ausübt, weil er quasi der beste Sportler überhaupt sein will und er will auch seinen Vater imponieren. Gleichzeitig hat er auch Stress mit seiner Freundin und diese relativ lapidaren normalen Teenager-Probleme führen dann in dieser Geballtheit zu einem, ja, führen halt zu einer Katastrophe. Und der Film ist auch in so einem, ja, wie in drei Kapitel aufgeteilt. Gar nicht mal so explizit, aber die erste und dritte beschäftigt sich mit dem Jungen. Dann sieht man quasi so, was diese Katastrophe überhaupt ist, was das auslöst, was da passiert. Und dann sieht man noch, wie es auf seine Schwester gewirkt hat. Also auch das, was oft ja, wenn in einer Familie eine Tragödie passiert, außen vor bleibt, ist, was macht das eigentlich mit den anderen Leuten in dieser Familie? Ja. Das fand ich sehr spannend. Dann hat er eine unglaublich gute Kamera, nutzt Popsongs sehr effektiv, um auch so das Innenleben der Protagonisten zu zeigen. Das wird oft ein bisschen als plakativ kritisiert, aber es sind halt Jugendliche. Und klar, dass die sich in so Songs noch wiederfinden. Also ich habe leider nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass Popstar XY den Song explizit für mich geschrieben hat, aber es geht ja wirklich vielen Leuten so, dass sie sich in den Texten dann so wiedererkennen. Auch das transportiert der Film sehr gut. Und ja, es hat gnadenlos erzählt. Also er hat eine sehr hohe Dynamik, steuert dann ziemlich konsequent in diese Katastrophe rein. Und ich schwurbel jetzt so ein bisschen drumrum, weil ich irgendwie aus unerfindlichen Gründen dachte, die Katastrophe wäre ein Autounfall, weil am Anfang wird relativ viel Auto gefahren und innerhalb der ersten 10 Minuten gibt es auch wieder eine Autofahrt, wo die Kamera im Auto drumherum rotiert und man erstmal wieder so voller Bewunderung ist, wie zur Hölle geht das technisch, weil man denkt auch die ganze Zeit, oh Gott, gleich gibt es so einen Autounfall, aber das ist es nicht, also die Katastrophe ist wirklich recht unabsehbar, was dann passiert, aber logisch entwickelt. Und deswegen kann man eigentlich auch in dem Film auch nur so ein bisschen drumherum schwurbeln, weil es sehr spannend ist zu sehen, was da passiert und wie sich das aus so einer Kleinheit an oder an so einer Vielzahl an eigentlich nicht so großen Problemen dann doch so hochschaukelt, weil er einfach überfordert ist. Und auch diese Überforderung, obwohl er in einer harmonischen Familie aufwächst, niemand sieht. Also diese Unausweichlichkeit von dem, was passiert, obwohl doch eigentlich alle nur das Beste wollen. Das ist sehr schwer zu ertragen und schauspielerisch richtig gut umgesetzt.
Das. Okay, cool. Warum ist der Anfang so gut? Also ohne das jetzt
auch extrem, zu kommen, also auch da muss ich wieder auf Malick zurückgreifen, aber so würde es, glaube ich, aussehen, wenn Terrence Malick mal versucht, energetisch und dynamisch Schulalltag oder den Alltag von Jugendlichen abzufilmen. Also es war so dieses, ich mag das immer ganz gern, wenn so die Highschool irgendwie als überhöhter Ort oder als so ein mystischer Ort stattfindet. Also man sieht das, man sieht Jugendliche beim Sport machen, man denkt so, das sieht alles so larger than life aus, so sieht das doch gar nicht in Wirklichkeit aus. Das ist ja wie so ein mythischer Ort, der da gezeigt wird. Diese Touren halt, die Kamera rotiert die ganze Zeit, dann gibt es lange Totalen, wo sie langfährt, Musik dazu ist perfekt draufgeschnitten, also das ist immer ein bisschen so, wenn ich von einem Film wirklich sehr begeistert bin, fällt mir immer gar nichts ein, außer solchen Superlativen. Also da bin ich immer emotional ein bisschen K.O. gesetzt, das dann adäquat zu beschreiben. Und ich hoffe halt wirklich, so wie ich es verstanden habe, ist der Kinostart wohl durch. Also es wird keinen mehr geben, aber dass er zumindest dann ja auf Blu-ray halbwegs ankommt oder dass ihn sich jemand wie Netflix oder Amazon sichert und der nicht irgendwo verschimmelt. Weil es halt echt zumindest aus Kamera- und Schnittsicht auch ein Wahnsinn, dass er nicht bei den Oscars zumindest berücksichtigt war.
Ja, aber könnte ich mir vorstellen, so vom Sujet und so, dass der irgendwie immerhin bei den paar großen Streamern vielleicht stattfinden wird. Da haben wir noch eine Frage bekommen von Leon. Welche Streaming-Dienste könnt ihr empfehlen? Habt ihr da zufällig, also wir haben ja schon über Mubi in der richtigen Folge geredet, wo ich sagen muss, da bin ich jetzt erst auch so neu dazugekommen, weil ich so viel andere Sachen in Anführungsstrichen ja immer gucken muss, dass ich, also da sind ja immer richtig coole Sachen so, die man sonst nirgendwo sehen kann. Deswegen finde ich das eigentlich dieses Mubi-Konzept total gut und geht oft so ein bisschen unter. Also den würde ich auf jeden Fall empfehlen, obwohl ich da gar nicht jetzt so viel streame. Habt ihr Sachen außer die üblichen Verdächtigen, wo ihr sagt, die könnte man sich mal reinziehen?
Die Öffentlich-Rechtlichen machen ein sehr gutes Programm auch ab und zu.
Ja. Es gibt so eine sehr gute Seite, ne? Wie heißt die denn? Wo man so dann seine, die man alle hat, irgendwie angeben kann und dann Stream Now oder so. Also wo dann quasi, da wird dann angezeigt, was ist neu auf Arte, was ist neu in der ARD, was ist neu auf Netflix und auf Mubi und so. Ich guck mal kurz, wie der, ich glaube Just Watch, aber irgendwie mein Browser schmiert ab. Ja, das kann ich noch nachliefern. So ein Geheimtipp.
Wenn man Horrorfilme mag, finde ich Shutter noch erwähnenswert, aber ansonsten eigentlich auch nur, also mal, ich habe mich noch nie durch diese Amazon Prime Einzelchannels durchgeklickt, also da ist vielleicht noch irgendwas zu entdecken, aber die Realität ist ja wirklich auch so, dass man mit Mubi, Netflix, Amazon Prime schon völlig überlastet ist. Und ich auch deshalb das Mubi-Konzept mag, weil eigentlich ist das wie Netflix ja auch wie bei der Schacht. Du hast halt, da hast du 30 Stockwerke bei Mubi, ja. 30 Stockwerke, 30 Filme. Alle kriegen genug zu essen, während du halt bei Netflix 5000 Filme hast und 30 kriegen irgendwas zu essen und der Rest wird von niemandem gesehen. Also das mag ich sehr gerne. Und Mubi ist auch echt immer sehr gut kuratiert und diese Frist setzt auch so einen angenehmen Druck.
Ja, das stimmt eigentlich, ja, das finde ich auch. Wobei ich mittlerweile auch gar nicht mehr so, also es ist selten, dass ich mich auf die Couch setze und so überlege und irgendwo hin, also ich bin wirklich, gucke eigentlich überhaupt gar kein Netflix mehr, weil ich irgendwie immer nur, weil ich mich immer nur aufrege, wenn ich sehe, was da für Sachen sind, was da für komische, was ich für komische Serien jetzt scheinbar schauen soll und so. Und die Liste ist so lang von Sachen, die ich eh immer mal gucken wollte, dass ich dann meistens eher überlege, okay, das wolltest du schon immer mal gucken, wo gibt's das? Und dann muss ich immer ein bisschen rumsuchen. Aber ja, genau, Just Watch heißt die Seite. Da kann man alles
auf
Apple Plus und sowas. Genau, alles eingeben. So ein Account, muss nicht mal ein Account, man kann das quasi alles eingeben und als Bookmark speichern. Und dann kriegt man da quasi alle neuen Sachen, die überall verfügbar sind, angezeigt. Gut, das war's schon. Sehr random Fragen, ihr habt das aber schön, schön mit mir hier durchgemacht. Danke und auch danke, Tino, dass du jetzt so, dass du einmal Malik und dann Waves, also Sachen, die du so magst, aber wo du meintest, es ist gar nicht so leicht, die zu beschreiben, trotzdem so gut beschrieben hast.
Das klang auch sehr überzeugend tatsächlich. Noch nie jemand gehört, der Malik so verteidigt hat, aber toll.
Es toll. Geschehen noch Zeichen und Wunder auch das hier.
Bei den ich war auch, da war ich ja leider krank, danke, wo der euch. Podcast war. Sonst mit Wolfgang über Malik streiten würde, glaube ich, auch zu den Höhepunkten des Jahres gehören.
Ja, wir können das ja so Uwe Boll-mäßig im Ring dann irgendwann vielleicht klären, mal schauen. Dann danke, dass ihr dabei wart.
Tschüss.
Sehr ciao. Gerne. Tschüss.
So, das war jetzt unser Gespräch mit Tino und Martin. Wie fandst du eigentlich der Schacht? Du hast den auch rezensiert, ne?
Ja, ich bin jetzt offiziell Experte. Ich bin 4-mal in der deutschen Wikipedia zitiert für der Schacht. Ich fand den mittelmäßig.
Wie 4-mal?
Ich finde, der wird halt von seiner Orientierung an diesem großen Metaphernrahmen, der ist davon so ein bisschen überladen, geht darunter so ein bisschen unter. Ich glaube, er hat zu wenig Interesse an seinen spezifischen Figuren, um halt diese große strukturelle Frage irgendwie angehen zu können. Da verliert er sich so ein bisschen in Allgemeinplätzen, in so Hoffnungsgesten. Das finde ich nicht besonders interessant. Da nimmt er dann am ehesten die Perspektive von denen, die diesen Schacht erbaut haben, ein. Das hat mich nicht überzeugt. Aber alles weitere im Detail kann man das auch nochmal nachlesen in meiner Kritik beim Filmdienst. Und ich war beim Pewcast von Sascha Brittner unter pewpewpew.de zu finden. Da kann man dann auch noch mal einen Podcast über diesen Film und über Der Unsichtbare, diese neue Auflage von 2020 anhören, wenn sie denn erschienen ist. Ich weiß nicht, ob sie zum Erscheinen dieser Mailback-Folge schon online ist.
Ich sehe das hier nicht. Warte, Mandalore? Nee, glaub noch nicht. Aber wer weiß, die Folge, wann die Folge rauskommt. Vielleicht ist es dann schon da. Und wir haben gerade, ich habe Tino Hahn gefragt, Waves. Ich hatte leider immer noch keine Gelegenheit, den Film zu sehen. Warst du nicht so begeistert von, ne?
Auch da findet man meine Kritik online. Ich glaube, in dem Fall bei Filmstarts. Und das ist für mich ein Film, der so einen merkwürdigen Indie-Formalismus vorne anstellt, der übernommen wird von seinen Entscheidungen, das Ganze halt irgendwie, ja, farblich, musikalisch, in den Kamerabewegungen irgendwie zu inszenieren, aber ohne, dass das wirklich einen Bezug hätte an vielen Stellen zu dem, was dann im Leben der Figuren und handlungstechnisch passiert. Man fragt sich dann bei der irgendwie 20. Dauerumdrehung, wo die Kamera um das Ganze rotiert, ja, warum rotierst du eigentlich gerade? Und ich finde, das löst einen dann von den Emotionen, von dem, was der Film als Melodrama bei einem auslösen will. Ich finde, er ist dann später in der zweiten Hälfte stärker bei sich, wenn da Gespräche sind zwischen Vater und Tochter, ganz einfach angefangen, in der eben so alte Wunden aufgerissen werden, dann fand ich ihn dann doch recht einnehmend. Aber es ist für mich ein sehr zwiespältiger Film.
Mhm. Muss ich ja mal kurz mein Müsli runterschlucken.
Guten Appetit.
Dann fangen wir mal, Dankeschön, mit Fragen an, die uns geschickt wurden. Ich habe jetzt hier die Fragenstellerin, Fragensteller nicht mit dazu geschrieben. Tut mir leid, ihr wisst wahrscheinlich, ob ihr gemeint seid. Wie stehen wir zu so schwarz-weiß Re-Releases von Filmen? Mir fallen da jetzt vor allem zwei rein. Einmal Parasite ist ja nochmal in schwarz-weiß rausgekommen. Und Mad Max Fury Road, ne? Gab es so eine Schwarz-Weiß-Version damals.
Steel and Chrome oder so heißt die Version, glaube ich.
Ich glaube, auch die erste Staffel Walking Dead haben die, glaube ich, auch mal in Schwarz-Weiß nochmal rausgebracht oder sowas. Warum auch immer.
Ja, aber das warum auch immer ist, glaube ich, die Frage, die man allgemein stellen kann. Also wenn die Frage ist, wie stehen wir dazu? Ich halte da überhaupt nichts von. Was für ein Unsinn. Warum existiert das? Also zum Beispiel ein Mad Max Fury Road. Da verstehe ich, der Gedanke ist, dieser Film orientiert sich an einem Schwarz-Weiß-Kino, orientiert sich am General von Buster Keaton, will zurück zu den Bewegungen. Aber er ist aber trotzdem so stark über seine Farben erzählt. Also diese ganze Sturmsequenz. Als ich den Film in dieser Version gesehen habe, da dachte ich, warum?
Hast du in Schwarz-Weiß gesehen?
Ja, ich habe mir irgendwann so eine Box gekauft, wo der auch dabei ist. Und ich habe Fury Road ohnehin irgendwie 8, 9, 10 Mal irgendwie gesehen, weil ich den wirklich. Das ist so ein Film, den kann ich immer mal wieder schauen, wenn ich halt irgendwie.
Das ist wirklich Hammer, ja.
Der ist einfach so fantastisch. Das ist für mich auch immer das Beweisstück dafür, dass es halt eben. Dass es sinnvoll ist, dass es ein Blockbuster-Kino gibt in der Form. Ja. Weil der halt solche Sachen hervorbringt. Irrsinnige, die sich mit 200 Millionen Dollar irgendwo in die Wüste zurückziehen und dann zurückkommen mit sowas. Ein Monument wirklich. Und auch da habe ich gedacht, das ist ganz interessant, weil es einen eben stärker nochmal auf die Bewegung orientiert, aber er verliert so viel dadurch, dass seine auch sehr zugespitzte Farbgestaltung wegfällt. Also ich muss bei diesem Phänomen so ein bisschen an die Kolorierung aus den 90er Jahren denken, als dann diese ganzen Schwarz-Weiß-Filme, viele Sachen aus den 40ern und 50ern für das Fernsehen und für Neuveröffentlichungen nachkoloriert worden und dann Regisseure wie zum Beispiel Steven Spielberg da protestiert haben. Und auch hier würde ich sagen, welchen Mehrwert bietet das? Keinen. Ich glaube, das kann didaktisch interessant sein. Das kann, wenn man halt einen bestimmten, einen Lerneffekt haben will, wie ist dieser Film aufgebaut, dann kann das sinnvoll sein. Aber dafür ist sicher nicht das Kino oder so eine reguläre Filmbetrachtung, dafür ist das nicht der richtige Rahmen. Also sowas kann es immer geben, so wie Steven Soderbergh irgendwie, was weiß ich, nochmal 1000 Versionen von Indiana Jones macht, ohne Ton oder eine neue Schnittfolge, um bestimmte Effekte hervorzuheben. Da ist sicher, so im experimentellen Rahmen darf man das sicher machen, aber als Veröffentlichung für eine breite Masse sehe ich da überhaupt keinen Mehrwert drin. Ich halte das für einen großen Irrweg und nur einen Versuch, nochmal diese Sachen eben zu verkaufen. Oder, also ich meine, wir sind ja sowieso jetzt im DLC-Zeitalter des Kinos. So wie diese Marvel-Filme nochmal mit Extra-Szenen am Ende rauskommen, macht man dann den Film nochmal als DLC-Schwarz-Weiß-Edition wie irgendwie ein zusätzliches Kostüm bei einem Resident Evil-Spiel oder so. Also ja, das ist eine Möglichkeit, Geld zu machen und ich bin dagegen.
Ja, da hat sich ja der Gaming-Sektor ein bisschen weg auch von bewegt, das so krass zu machen, wie das mal war. Aber ja, das dachte ich mir auch immer so. Wenn
Pferderüstung für Mad Max.
Wenn das irgendwann in der Buchbranche ankommt und man dann nochmal so ein alternatives Ende nochmal dazu kaufen kann, als so ein Mini-Heft oder sowas. Ich weiß nicht, ich halte nicht so das einzelne Kunstwerk als jetzt für heilig, meinetwegen, mach das doch mal. Ich finde, es hat immer so ein bisschen sowas, weißt du, von so No Angels, gibt's doch mal jetzt ja noch mal die Winter Edition von dem Album, weißt du so? Also man braucht halt irgendeinen Grund.
Die Xmas Edition vom Zuhälter-Tape.
Um irgendwas ins Kino nochmal reinzubringen irgendwie und nochmal die Leute da reinzukriegen. Ich weiß auch nicht, ich finde halt diese Tagline sogar jetzt nochmal ohne Farbe. Weiß ich nicht. Wenn man
aber darf
nicht
ich dazu meine Lieblingstagline überhaupt sagen? Die deutsche Version dieses Real-Life-Remakes von 101 der Martine hatte, diesmal sind die Hunde echt. Und das möchte ich eigentlich für jeden Film haben. Ich finde das so geil. Diesmal sind die Hunde echt.
Stimmt, jetzt wurde es. Das war ja immer das große Problem am Originalfilm, dass die Hunde.
Die waren einfach nicht echt.
Die waren, glaube ich, gezeichnet. Also,
das war auch echt scheiße.
Ja, das war da irgendwas stimmte da nicht so richtig. Ja, ich finde es okay. Kann sein, dass es dem einen Film mehr nützt als dem anderen. Ich finde, das hat halt sowas. Das hat sowas von. Manchmal ja auch so dem 18. Director's Cut, wo gesagt hat, ja, so wollten wir es eigentlich machen, dann manchmal sagen, sagt dann Bong Joon-ho, ja, Parasite war ja eigentlich auch so ein bisschen auch schon als Schwarz-Weiß-Film ausgelegt, keine Ahnung, kann man sich angucken, vielleicht findet man was daran, vielleicht ist es interessant, es stimmt ja, du hast es so ein bisschen angesprochen, Bewegung, ich finde, im Schwarz-Weiß-Film kommt auch so Mimik, Gestik, achtet man irgendwie stärker drauf, weil man nicht so geplättet ist von halt dem Visuellen der Farben, aber keine Ahnung, habe ich keinen großen Standpunkt zu, kann man machen, passiert ja aber total selten, eigentlich nur, wenn man irgendwie noch einen Grund braucht.
Aber ich finde sowas Kino wie zu bringen. Diese Walking Dead Staffel in Schwarz-Weiß, die du gerade angesprochen hast, zeigt ja schon, wie schnell das in die reine Beliebigkeit überführt worden ist. Also es kann durchaus sein, dass jemand wie George Miller oder auch jemand wie Bong Joon-ho da irgendwie ein Interesse dran hatte oder da einen gesteigerten Wert drin sah. Aber mir kann doch niemand erzählen, dass irgendjemand bei so Wegwerffernsehen wie AMC's The Walking Dead daran gedacht hatte, dass das vielleicht in Schwarz-Weiß auch noch mal cool wäre. Also
na, vor allem das Ding ist doch, kann man das nicht einfach, also mittlerweile
kann man selber zu Hause,
kann man das doch selber die einstellen,
weg.
Oder?
Ja, einfach Kontraste.
Ja, also kann man nicht einfach im VLC-Player, ja, kann man doch bestimmt irgendwo oben einstellen.
Grayscale, zwei Kabel vom RGB-Ding rausziehen.
Ja, genau. Oder so. Ja, so ein schön noch so ein Filter, so ein Pauschpapier nochmal über den
drüber legen.
Dann hat das gleich direkt eine andere Farbe. Ja, kann man vieles machen heutzutage. Bei Spielen gibt es tatsächlich, ne? Also man kann sich so Reshader-Mods runterladen für Spiele oder selber so Reshader-Programme, da kann man auch nochmal die an den Farben tweaken. Da gibt's übrigens witzigerweise auch immer Cinematic-Mods. Also, und das heißt meistens, dass dieser Rot-Blau-Kontrast, den es so gibt, dass der irgendwie stärker wird. Und meistens sehen die Spiele dann aus wie ganz schlimme Instagram-Filter. Aber naja.
Ja, Videospiele haben das ja oft so, diese fliegenden Wechsel bei diesem Monkey Island Remake zwischen dem Original und der Neuauflage. Also ich glaube, bei Videospielen, die sind ja als Kunstwerk stärker ausgelegt auf die Verformbarkeit, auf diese Plastizität, auf, also die sind ja auch deshalb so stark an eine Mod-Community und sowas halt gebunden, weil man das stärker als Eigentum begreift, das Videospiel und sein Erzählen, als halt der Film, der irgendwie stärker auratisch, stärker getrennt ist eben vom Konsumenten.
Und bei Videospielen ist es auch oft so, dass manchmal das Alte auch nicht so einfach nochmal irgendwie überhaupt auch zu spielen ist, ne? Also manchmal gibt es ja so Remasters einfach, das bedeutet einfach nur, das haben wir jetzt nochmal rausgebracht. Also wenn man natürlich jetzt Konsolenspielerin oder Spieler ist, dann kannst du meistens ja irgendein altes Spiel gar nicht mehr spielen auf der neuen PlayStation. Bei PC geht das dann schon eher, aber selbst da ist es so, dass es manchmal gar nicht geht. Deswegen, das ist bei Kino ja so ein bisschen anders. Also
naja,
natürlich, klar,
also,
viele Sachen sind nicht digitalisiert, aber
aber das Digitalisieren da ist ja auch nicht die 1:1 Entsprechung. Ich finde, da gibt's ja durchaus Vergleichbarkeiten. Und wenn du überlegst, dass irgendwie fast irgendwie 80-90% von zum Beispiel den Filmen aus der Stummfilmzeit einfach verloren ist, gibt's da ja durchaus Überschneidungen. Also das sind beides Medien, die vielleicht stärker von ihrer eigenen Geschichte oder stärker am Bewahren ihrer eigenen Geschichte interessiert sein sollten. Bei Videospielen sicher, dadurch, dass die an Plattformen gebunden sind, die halt so uneinheitlich sind, noch mal mehr, aber ich denke, das ist durchaus vergleichbar in Teilen.
Ja, wir haben halt nicht so richtig beim Film dieses krasse Remastering, ne? Also da fällt mir echt fast jetzt so, also König der Löwen,
Remakes
der neue,
halt.
Das war so, genau, ja, aber wir haben, also wir haben nicht diese seltsame Zwischenschritte ins Video jetzt nochmal, na doch, wir haben auch diese Blu-ray, 4K und sowas, es gibt das schon auch, doch, ist schon, ja. es hat Ähnlichkeiten, aber es ist nicht ganz
Shot
dasselbe.
Shot-by-Shot-Remake von Psycho oder so, also wenn, dann hat das
ja,
ein,
stimmt, sowas.
Wenn, dann hat das halt irgendwie in so ein, ist das Teil von einem künstlerischen Experiment halt.
Ja, wurden. Ah, und es gab diese 3D-Re-Releases von so Star Wars Episode 1 und so eine Geschichte. Das gab es auch mal eine Zeit lang, dass die Filme nochmal in 3D dann ins Kino gekommen sind. Wir haben eine Frage bekommen, und zwar, wie bist du, seid ihr denn dazu gekommen, jetzt unter anderem als Filmkritiker zu arbeiten? Sofern auch Selbststudium dabei war, welche Bücher würdet ihr empfehlen, um sich vertieft mit dem Film, der Filmkunst an sich auseinandersetzen zu können? Ich habe mir zum Beispiel Filmverstehen von James Monaco reingepresst. Wie bist du dazu gekommen, Lukas?
Ja, ich bin so ein bisschen reingerutscht. Ich bin sehr spät.
Haben wir schon mal, glaube ich, in dieser. Wir haben einmal eine Folge bei Shots damals noch
ja,
gemacht.
Ja, ich glaube auch. Ich bin da so reingerutscht. Ich habe mich immer so ein bisschen für Filme interessiert. Das wurde dann später mehr. Ich habe mich aber zuerst für Politikwissenschaft als Studium interessiert, habe das Filmstudium nicht gemacht und habe während der Zeit dessen ein Praktikum bei Kinozeit in Mannheim, die damals noch physische Büros hatten, gemacht und bin dann irgendwie dadurch dran geblieben und habe immer wieder Angebote bekommen, doch zu schreiben, weil dann jemandem in der Redaktion vom Filmdienst oder einem stellvertretenden Chefredakteur bei Filmstarts oder so das gefallen hat, was ich gemacht habe. Und so war ich dann irgendwann so mehr oder weniger halt in dieser Branche drin. Und ja, das war zu einem erheblichen Teil, was so diesen theoretischen Teil angeht, aber auch was einfach das reine Filme sehen angeht, halt ein Selbststudium. James Monaco mit Filme verstehen war auch ein Buch, das früh wichtig war. Introduction to Film Art von David Bordwell, Mark Cousin und Story of Film war für mich relativ früh prägend. Und danach dann halt, Ja, so die Standardsachen. Ich habe mir dann halt irgendwie Sachen von Siegfried Krakauer und Bela Belasch, von Manny Faber gekauft, von den Leuten der Nouvelle Vague. Ich würde nicht sagen, man sollte am Anfang Rivette und Godard lesen, weil die, also die finde ich immer noch, in, ehrlich gesagt, wenn ich das hier jetzt mal so unter uns sagen darf.
Ist ja hinter der Paywall, kannst alles erzählen.
Oft, also gerade Godard ist oft nah an der Unverständlichkeit, das macht seinen Reiz aus, aber das ist gerade am Einstieg nicht optimal. Aber zum Beispiel François Truffaut hat so was sehr Schönes, Mitreißendes irgendwie in seinem Stil. Und auch Manny Faber, finde ich, ist eine gute Verbindung. Ich finde Robin Wood als Einstieg zu einer marxistischen oder einer irgendwie halt von Theory, wie das halt im englischen Sprachraum ist, geprägter Lesart gut als Einstieg, auch weil er so schön irgendwie gerade diesen Horrorfilm als Betrachtungsobjekt hat. Dann gibt es viele, auch zum Beispiel im Reklamverlag, so nette Sammelbänder, wo dann halt so verschiedene theoretische Texte von Eisenstein über Werthoff bis hin zu Laura Mulvey, also hier Male Gaze und irgendwie dieses psychoanalytisch geprägte, so Texte verbindet. Ich glaube, diese ganzen Elsässer-Sachen kann man gut als Zugang lesen. Ich weiß gar nicht, ob es da so eine Patentlösung gibt. Ich habe immer kreuz und quer gelesen. Wir können irgendwann mal eine separate Folge über Filmbücher und was wir da irgendwie gelesen haben und was wir empfehlen machen. Ich glaube, das sprengt hier jetzt den Rahmen. Aber es gibt auch so einen netten Sammelband mit so kurzen Texten von Albert Guider, der hier der Autor von The Dreamers von Bertolucci, der da den Roman geschrieben hat. Der hat, also so ein Postmodernist, der hat in so einem Buch ganz viele so einzelne Texte gesammelt von Autoren, die über Film schreiben, zu Praktikern, zu Theoretikern, und das ist alles sehr schön, als auch so ein Überblick in so ganz viele verschiedene Perspektiven, das dazu gibt. Das kann ich auch nur empfehlen. Das sind ja, die meisten Sachen sind halt out of print. Bei Film ist eigentlich immer alles out of print. Das sucht man sich halt in den Antiquariaten oder irgendwie halt auf den Plattformen zusammen. Also ich bestelle mir eigentlich mehr oder weniger alle 2 Wochen irgendwie 20 Bücher für 10 Euro bei Medimobs und hab dann wieder zu tun. Oder bei vergleichbaren Plattformen, halt da, wo man halt, ja, das Zeug kriegt.
Ja, ich habe nichts gelesen eigentlich. Also ich bin an der Datei, ich würde sagen, Monolog. Ich bin da so ein bisschen reingeschlittert. Das ist ja so, dass Filme auch nicht mein jetzt Lebensinhalt sind, sondern eine bestimmte Sache, mit denen ich irgendwie über Umwege angefangen habe, mich zu beschäftigen. Ich glaube, was mich eigentlich am meisten interessiert, ist Philosophie und philosophisches Argumentieren. Ich sehe Filmkritik auch immer so ein bisschen als Menschen tragen Argumente vor. Und ich finde es interessant, wie die argumentieren. Und würde eigentlich, also ich merke immer, wenn ich denke, womit sollte ich mich eigentlich mal tiefer beschäftigen, dass es eher in der Richtung liegt. Also, dass ich eigentlich auch beim Sprechen über Filme gerne Argumentationsstrukturen verstehen können möchte, um dann zu sehen, welche Sicht haben eigentlich Leute aus Filmen? Warum reden die eigentlich gerade aneinander vorbei? Also, ich fand immer das Gespräch über Kunst meistens interessanter, als die Kunst tatsächlich selber anzuschauen. Deswegen war es so, dass ich am Anfang wahrscheinlich über irgendwelche YouTube-Essays irgendwie darauf gekommen bin, und als ich dann gedacht habe, gut, jetzt habe ich aber auch genug gesehen dazu, wie die Heldenreise funktioniert und wie man einen Plot strukturiert, da muss ja irgendwie noch mehr sein. Dann ging das so ein bisschen, glaube ich, über das, was Wolfgang gemacht hat, wo ich dann aber irgendwann dachte, ja, aber ich finde auch nicht nur interessant, weil welche Ideologie jetzt in etwas drin ist. Also für mich ist Film eher so ein, oder was ich daran mag, ist, dass es so ein Potpourri ist und so ein Zwang für mich, mich mit unterschiedlichen Sachen mal wirklich zu beschäftigen. Also dann tatsächlich eben mal jemanden anrufen, der Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg dann getroffen hat, als sie noch gelebt haben. Ich mag das so ganz gerne daran, diese verschiedenen Dinge, mit denen man sich über Film beschäftigen kann. Ich mag natürlich aber auch Filme gerne. Ich tue natürlich immer nur so, ich finde jetzt Filme nicht scheiße oder sowas. Und dann ist natürlich, dann würde ich mich auf keinen Fall so viel damit beschäftigen. Aber es ist für mich eben auch immer noch ein Gebiet, das man mir vielleicht auch zum Nachteil auslegen könnte, aber wo ich sage, da habe ich auch noch viel zu lernen und das macht mir auch so viel Spaß. Also ich merke zum Beispiel jetzt diese Special-Folgen, ich finde das total super und ich wäre nie dazu gekommen, mal wirklich jetzt doch nochmal Kubrick durchzugehen oder Lynch durchzugehen und dann irgendwann später wahrscheinlich auch ein paar obskurere Gestalten und nicht nur so diese großen Namen, die jeder kennt. Also auch mit Anfang 30, also mache ich so eine Entwicklung durch, die manche mit 15 wahrscheinlich nicht gemacht haben, aber mir macht es Spaß und manchmal habe ich das Gefühl, habe ich so Imposter-Syndrom, dass ich denke, warum hören sich Leute einfach, unterstützen eigentlich jetzt gerade diesen Podcast finanziell? Es gibt ja Leute, die noch viel mehr wissen, aber ich glaube, der Katz hat halt so was Zusammenbringendes auch, ne? Verschiedene ja. Leute mit diesem Thema zusammenzubringen und dann mal zu schauen, wie reden die eigentlich miteinander darüber und gleichzeitig immer was auf für mich manchmal vielleicht naiv wirkt, darüber weiß ich nicht, darüber weiß ich nicht. Ich denke, es gibt auch viele Leute, die fangen vielleicht auch gerade an, hören sich das an und so ein in Anführungsstrichen naiver Blick ist ja auch immer das Journalistische, versuchen die einfachen Fragen rauszuarbeiten, versuchen jemanden nochmal drauf festzunageln, was meinst du denn gerade, wenn du das und das sagst, und aber gleichzeitig auch selber eben immer mehr zu verstehen, was es für Strömungen gibt. Aber das gibt's, also es gibt noch ganz große Gebiete, bei denen ich das Gefühl habe, da könnte ich mich eigentlich noch ewig mit beschäftigen. Also gerade Film und Psychoanalyse, aber auch Filmwissenschaft, da muss ich sagen, finde ich dann auch immer manchmal ganz interessant, wenn ich mit Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftlern rede. Die haben meistens ja nicht diesen krass wertenden Blick, den wir haben, ne? Also man sieht einen Film und muss den werten, sondern meistens gucken die das und sagen, ah, das knüpft daran an, das knüpft daran an, da sind diese Ideen drin. Finde ich auch manchmal ganz interessant. Ich mag ganz gerne dieses Radikale am Ende dann doch zu sagen, so, und das muss jetzt in den Müll, weil ich, glaube ich, provokanteres Streiten auch ganz gerne mag. Ich glaube, so bin ich irgendwie so dazugekommen. Jetzt schreibe ich ja manchmal, aber habe auch da das Gefühl, großen Nachholbedarf zu haben. Also ich schreibe ja manchmal für ZDF jetzt so Filmkritiken. Ja, die sind halt ein bisschen manchmal so geschrieben wie so Radiomoderation. Also da fehlt mir jetzt auch die großen, manchmal die großen stilistischen Bilder. Aber es ist ja schön, wenn man wenn man noch Entwicklungspotenzial hat. Ich finde, es macht immer meistens Spaß, wenn man, also wenn, ich merke, es macht mir manchmal ganz viel Spaß, mich auf Folgen, Cuts vorzubereiten, bei denen ich das Gefühl habe, da weiß ich noch nicht so viel, weil dann muss man sich halt da so reinarbeiten. Und ich mag gerne dieses Reinarbeiten in Regisseure, Regisseurin, Denker, aber auch philosophische Theorien. Deswegen mache ich das eigentlich so ganz gerne. Aber ich komme jetzt nicht aus einer bestimmten, ich würde sagen, ich komme aus dieser Nerd-Filmkritik-Strömung raus, aber habe mich davon irgendwann halt emanzipiert, weil ich es nicht so interessant finde, bei jedem Horrorfilm über Jumpscares zu reden. Also sind ja so ganz krasse Sprachmuster, die man merkt, bei diesem Gros an Leuten. Ja, Pacing und sowas. Irgendwann, ja, wird das so, das wird wie, weißt du, wie so NPCs, wieder bei Computerspielen, wie so programmierte NPCs, die so immer, wo ich das Gefühl habe, so, ich kenne jetzt den Typ und ich habe den Film gesehen,
jetzt kommt
muss das Video eigentlich gar nicht mehr gucken, weil ich weiß eigentlich genau, was der sagt. So, und so würde ich eigentlich ganz gerne nicht sein, obwohl ich natürlich auch nicht, also ich kenne halt eher manchmal so die Klassiker wie Nietzsche und weiß ich nicht und Bourdieu, aber weiß jetzt nicht, was Baudrillard geschrieben hat, aber da ist halt immer noch so Raum nach oben und das ist, ja, ich finde es irgendwie cool, mir macht es Spaß einfach. Und ich finde, Film ist halt so ein schönes, abgegrenztes Feld. Wir haben zwar über Slow Cinema geredet, aber meistens geht es ja nur 2 Stunden und du hast so viele verschiedene Dinge, mit denen du dich dann beschäftigen kannst, deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne, ja. Wir haben eine Frage bekommen, haben Sie selbst mal bei Filmproduktionen mitgewirkt? Das würde mich mal bei dir so interessieren. Wir haben nämlich auch eine andere Frage bekommen, die passt da so ein bisschen mit rein. Als ich gefragt habe, wie könnte man das Projekt noch weiterentwickeln, meinte jemand, wie wäre denn so ein Interviewformat, so ein bisschen aller Junge und Naiv mit Regisseuren und Regisseurinnen und sowas. Und ich glaube, ich habe das immer so ein bisschen ausgeschlossen, weil ich im deutschen Kino gar nicht so drin bin und vieles so doof finde, was da passiert. Und deswegen viele, glaube ich, gar nicht so kenne, mit denen man sich vielleicht auch mal zusammensetzen könnte und mal länger drüber reden könnte. Ich stelle mir das interessant vor, aber ich denke auch, dass für Filmkritik immer halt nicht so wichtig ist, wie genau die Produktionsbedingungen war und sowas, weil man braucht auch schon so einen neuen Blick, finde ich immer, auch da drauf. Also halt eben den des Kritikers und nicht den, der halt auch mit am Set war.
Ja, ich bin da so ein bisschen gespaltener Meinung. Ich war noch nicht bei Filmproduktionen. Ich möchte auch nicht an Filmproduktionen teilhaben. Also ich habe kein Interesse daran, selber einen Film zu drehen. Ich habe kein Interesse daran, ein Drehbuch zu schreiben. Ich glaube, in der Analyse, in der Betrachtung, in der Einordnung, mit einem Weiterarbeiten und mit einem Schreiben, das eben auch in Teilen dann sich selbst genügen kann, das selber vielleicht auch manchmal eine eigene Qualität annimmt, habe ich mehr Interesse dran tatsächlich als am Projekt hier selbst. Und ich halte aber trotzdem so ein Interviewformat für interessant. Ich glaube, in Deutschland haben wir eine relativ große Filmszene. Wir haben auch viele aktive junge Regisseure, die außerhalb dieses Fördersystems versuchen, eigene Zugänge zu finden. Wir haben gleichzeitig aber auch einen Teil des deutschen Kinos mit dieser sich weiterentwickelten und von diesem ursprünglichen ästhetischen Gedanken gelösten Berliner Schule und so, haben wir Regisseure von Weltrang, die Spannendes hervorbringen. Und ich glaube, in so einem Austausch, in so einem Beschäftigen mit diesen Künstlern läge definitiv ein großer Wert. Also das wäre dann aber natürlich auch was über die Zeit gewachsen ist. Und es ist natürlich auch noch mal, ich finde das sehr aufwendig, tatsächlich ein sinnvolles Gespräch, das über diese üblichen Floskeln hinausgeht, kommt zu führen. Also ich habe zum Beispiel mit Philipp Wiedmann vor einer Weile für das Goethe-Institut gesprochen. Das ist leider dann runtergekürzt worden auf einen wahnsinnig kurzen Text. Aber da musste ich sehr viel Einarbeiten machen, weil er ja auch jemand ist, der sich zum Beispiel stark mit Heidegger beschäftigt hat, der in Japan gearbeitet hat, der durch die Welt reist. Und man gleicht sich dann immer schon in diesem Moment des Gesprächs, muss man eine sehr spezifische Weltsicht und einen sehr spezifischen Zugang herantreten. Und damit das eben, damit man, was heißt, auf Augenhöhe begegnen kann, aber damit man halt eben nicht am Schaffen vorbeiredet und einfach ganz simple Kategorien und Schubladen aufmacht, ist das schon, glaube ich, sehr aufwendig.
Ja, wobei natürlich die Frage ist, also muss dann der Zugang, den man selber, also muss man dann so ein super eingeweiht sein? Ich glaube, dieser Jung- und Naiv-Vergleich ist vielleicht gar nicht so blöd, weil Thilo Jung sich natürlich auch in die Interviews einarbeitet. Es wirkt dann halt nur sehr oberflächlich und manchmal durch die naiven Fragen kommen dann nochmal andere Sachen raus. Ich glaube, was, glaube ich, sichergestellt sein müsste, wenn man das macht, ist, dass man Zeit hat und dass die wirklich mal Sachen erzählen können. Und dann muss man halt gucken, dass man irgendwie mit guten Hebel kriegt mit Fragen und denen zeigt, dass man die Sachen auch gesehen hat und sich mit deren Schaffen auseinandersetzt. Gleichzeitig darf es, glaube ich, nicht so klingen, dass nur wiederum Eingeweihte das hören können. Also das ist wahrscheinlich ein interessanter Spagat, den man treffen muss. Ich merke nur, dass bei so Formaten wie The Director's Cut oder sowas, wenn die mal so unter Gleichgesinnten sind, dann erzählen die auch immer echt interessante Sachen, wo die Regisseure und Regisseurinnen halt immer langweilige Sachen erzählen, wenn die vor ihren komischen Postern sitzen und dann sind da halt die Basecap-tragenden Leute und stellen halt das fand ich halt witzig, ich habe neulich mal mit einer von einem Verleih telefoniert, die hat auch gesagt, ja, wir können euch auch so Interviews anbieten und sowas, und dann meinte ich, ja, ich finde diese Interviews, diese Kurzinterviews halt meistens total blöd, deswegen bringt das uns meistens nicht so viel, und dann meinte sie, ja, dass sie halt auch von den, also dass die halt auch diese Auflagen haben, was überhaupt gefragt werden darf, ne? Also das ist halt so, also es ist nicht mal so, dass die Leute, die hinkommen, nur blöde Fragen stellen, sondern wird halt auch vorher gesagt, frag nicht das, bitte nur zum aktuellen Film. So, und dann ist es halt sowas, das ist halt uninteressant, finde ja, ich. Also halt jetzt nur über den aktuellen Film.
Also diese Junket-Kultur, das ist ja total wertlos. Ja. Das ist PR, da sind wir uns ja auch alle einig. Das darf ein Interview nicht sein. Ein Interview muss suchen nach irgendeiner Form von neuen Erkenntnis, von einem neuen Zugang oder zumindest von irgendwas Einzigartiges und Interessantes. Ich glaube, dafür ist aber dieser Podcast zum Beispiel wäre ein guter Raum, weil wenn ich Cuts einordnen würde, dann würde ich sagen, der hat so eine Scharnierfunktion zwischen, also vielleicht auch eine ähnliche Bewegung, wie du über dich selbst beschreibst, von einer Nerdkultur, von etwas, das halt sich rein konsumierend versteht, will das ja in irgendeiner Form hinführen zu einem anderen Zugang zu Film über die Menschen, die du versammelst. Und ich glaube, ein Interview kann da ein guter Zugang sein, weil es eröffnet den Einblick in die Art, wie Künstler darüber denken. Und zwar dann, ja, das muss sich dann halt lösen von diesem Junket-Verhalten, von diesem reinen Bewerben. Und ich glaube, dafür sind Interviews dann auch nützlich, zu sagen so, hey, wie begreifen Künstler eigene Kunst und wie steht dem der Kritiker zum Beispiel gegenüber?
Ja, ich merke, es gibt diese Videospieldokumentation, Noclip heißen die, die immer erst später in die Studios fahren. Also die fahren nicht zur Promophase hin.
Das ist ja auch krass.
Sondern die fahren halt, genau, sagen die auch, ne, diese ganze Preview-Kultur finde ich auch furchtbar, sondern fahren halt hin, nachdem das Spiel halt schon 2 Jahre draußen ist und reden dann mit denen darüber, wie war das eigentlich dran zu arbeiten und sowas. Also ich glaube auch, so ein bisschen sowas entschleunigt ist nicht, er muss jetzt ein Interview geben, deswegen ist er hier, sondern Leute nehmen sich auch die Zeit. Und natürlich vernetzungsmäßig wäre es einfach natürlich cool, auch so ein bisschen mal die Leute zu kennen, wissen, was machen die und sowas und keine Ahnung, wie abgehoben die halt so sind. Also ja, haben wir jetzt ein bisschen diskutiert, sehe ich tatsächlich, um die Frage zu beantworten, als möglich, aber nicht gerade jetzt, weil ich nicht genau weiß, wann man das überhaupt alles noch machen soll. Aber erstmal wäre Festival-Coverage halt ganz cool. Ist jetzt übrigens Akkreditierung, habe ich eingereicht. Mal gucken, ob es überhaupt dieses Jahr stattfinden wird, aber vielleicht ist man dann immerhin schon mal auf der Liste. Genau. Vorhin habe ich Tino und Martin so ein bisschen aus der Kalten konfrontiert mit der Frage, wo fängt man eigentlich bei Bergmann an? Und deswegen mussten die halt irgendwas schnell schießen. Ich habe dir die Frage ein bisschen immerhin vor der Aufzeichnung geschickt. Was würdest du denn sagen? Erstmal, wenn wir eine Special-Folge zu Bergmann machen müssten, dann müssten wir mehrere machen, oder? Der hat ultra viele Filme gemacht, ne?
Ja, es geht. Es gibt sicher noch deutlich aktivere Regisseure. Ich würde sagen, man fängt mit Bergmann in der Mitte seiner Karriere an. Da, wo er sich löst von diesen frühen, mainstreamig orientierteren Komödien. Und ich denke, ein perfekter Einstieg ist tatsächlich sein Jahr 1957 mit Das siebente Siegel und den wilden Erdbeeren. Zwei seiner größten, zwei seiner bekanntesten Filme und sicher auch Filme, die zeigen, die vor allen Dingen, glaube ich, die Angst vor diesem großen Namen Bergmann nehmen. Ich glaube, der ist immer noch in seiner Position in der Filmlandschaft auch mit sowas Großem, Monumentalem, Schwerwiegenden verbunden, weil der lange Zeit so ein Vertreter war, der in den 50ern einer bestimmten Form des Bürgertums bewiesen hat, dass das Kino Kunst ist oder auch nur sein kann und der deshalb irgendwie auf eine unangenehme Weise überkanonisiert worden ist. Und ich glaube, beide Filme zeigen einem, dass das auch ein Kino ist, das natürlich existenziell und tiefschürfend und mitreißend und schmerzlich und hochemotional ist, aber eben auch seine leichten und seine unterhaltsamen Seiten hat. Also ich finde gerade das Siebente Siegel hat ja auch so Momente des Grotesken und des Absurden, wenn irgendwie der Tod dann anfängt, an dem Ast zu sägen, auf dem jemand sitzt und irgendwie sagt, ja, sorry, die Vorstellung fällt leider heute aus zu einem Schauspieler, der jetzt stirbt und so. Also der zeigt, dass irgendwie da auch ein Humor ist, eine Verspieltheit. Was wir ja über Bergmann nicht wissen, das war ja auch ein großer Cinephiler. Jemand, der auf seiner Insel da irgendwie bei Fair oder so, so eine riesige DVD und vor allen Dingen Videosammlung hatte, wo dann auch Stirb langsam im Regal standen. Also so ein Allesfresser. Und ich finde, man merkt auch, dass das jemand ist, der Freude empfindet an seiner Ausdrucksform, der nicht nur einfach so niedergerissen ist. Und das, finde ich, ist in diesen beiden Filmen, die auch immer so ein bisschen was Schräges und Verqueres haben, gut angelegt. Und danach finde ich es, glaube ich, auch sinnvoll, sich so durch die großen kanonischen Titel zu arbeiten. Persona natürlich und Cries and Whispers, also Schrei und Flüstern und Fanny und Alexander und Szene einer Ehe. Und ich glaube, danach kann man dann vordringen in so diese spezielleren Bereiche. Seine frühen Komödien, das Spätwerk, Sachen wie Sarah Bond oder sowas. So diese Fernsehproduktionen, die dann nachher entstehen. Ich glaube, man kann so von innen nach außen arbeiten. Man fängt in der Mitte an und arbeitet sich dann zu den Rändern und dann begreift man Ingmar Bergmann.
Ja, freue ich mich, genau. Dingens habe ich auch gesehen, das Siebente Siegel. Ja, Rest noch nicht, freue ich mich auf das Special, wenn wir es irgendwann machen. Eine Frage ging direkt an dich, das wäre auch die letzte, die wir hier eigentlich noch besprechen können. Mhm. Da wird man gesiezt, bekanntermaßen sehr viele Filme sehen, würde mich von Ihnen interessieren, wie viele Filme pro Jahr sind gesund und geht mit einem zu hohen Filmkonsum nicht die Möglichkeit verloren, diese zu reflektieren und somit vollends zu verstehen? Das ist immer so eine Frage, glaube ich, die öfter auch, also auf eine andere Form vielleicht Kritikerinnen und Kritikern gestellt wird, ist also ein bisschen anders wäre diese Art, kann man etwas überhaupt noch genießen, wenn man es professionell sich reinziehen muss eigentlich die ganze Zeit und auch in so einer hohen Stückzahl. Wie siehst du das?
Also ich würde sagen, man fängt da immer bei sich selbst an und merkt, alle, die mehr gucken, das ist pathologisch, das ist krampfhaft, die haben kein Leben mehr. Genau. Und alle, die weniger gucken, sind Banausen und irgendwie eigentlich am Film gar nicht echt interessiert. Nein, ja. Das ist so immer meine Maßregel, wenn ich irgendwie Leute sehe. Also ich kann mal gucken, bei Letterboxd, das ist ja für mich auch immer so ein Gradmesser, habe ich in diesem Jahr 153 Filme geguckt bislang. Und wir haben jetzt Anfang April, nähern uns Mitte April. Und das ist für mich so ein Durchschnitt. Ich schaue im Jahr so 500 plus minus ein bisschen halt. Und ich hatte nicht das Gefühl, da übersättigt zu sein. Ich glaube, die Übersättigung kommt manchmal an Punkten der Konzentration. Wenn man zum Beispiel ein Festival hat, da ist man danach von manchem oder auch vielleicht von einer bestimmten Art des Kinos erschöpft. Da lässt dann auch einfach durch diese Verdichtung von manchmal 5 oder 6 Filmen an einem Tag die Konzentration nach, da habe ich gemerkt, das ist für mich zu viel. Ansonsten merke ich aber eher, ich würde auch jederzeit, wenn ich die Zeit hätte, noch mehr sehen. Aber man will ja auch noch anderes tun. Man will noch lesen, man will Musik hören, man will ein Videospiel vielleicht mal spielen. Man will rausgehen, Sport machen. Gelegentlich hat man auch mit anderen Menschen zu tun. Und ich denke, das ist einfach natürlich ein Gleichgewicht, das jeder für sich selbst findet, das auch mit der Lebensphase, mit der Situation, mit dem Arbeitspensum, mit der Freizeit zu tun hat. Ich glaube nicht, dass es da eine konkrete Regel gibt. Und was so das Übermaß angeht, also ich denke, ich könnte jederzeit noch deutlich mehr gucken, ohne daran zu leiden. Und was eben die Auseinandersetzung mit dem einzelnen Film angeht, für mich ist, was ich bemerkt habe, wenn man mehr guckt, dann bleibt das, was wirklich gut und bedeutsam und emotional ist, das steht noch mehr hinaus wie so ein Leuchtturm in der Flut. Und das Mittelmäßige, das ohnehin nicht bedeutsam wäre, das geht noch schneller verloren. Also ich glaube, durch die Flut von Filmen bleibt das, was wirklich gut ist, stärker in Erinnerung. Deshalb ist auch für die Frage, was nachwirkt, was in mir Dissonanz auslöst, was mich berührt und anrührt und Teil von mir wird, auch eben eine Form von Kriterium. Also ich glaube, es ist sinnvoll für einen Kritiker viel zu gucken, weil sich dadurch die Spreu vom Weizen trennt und weil man dadurch nicht an jedem mittelmäßigen Film hängen bleibt. Also zum Beispiel an Days, den Simon Yang-Film von der Berlinale, denke ich immer noch sehr oft, bin ich auch immer noch manchmal gerührt. Ich denke an diese Szene, wenn er da sitzt und diese Spieluhr spielt und denke, ja, ein Teil dieser Begegnung ist bei ihm geblieben. Und genauso denke ich daran, wie ein Teil von diesem Film bei mir geblieben ist und bin gerührt davon. Und ich glaube, so funktioniert die schiere Menge. Man schafft sich die eigenen filmischen Leuchttürme, die Monumente und das, was eben über das Mittelmaß hinausragt.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an. Ich arbeite jetzt ja dann immer so viel auf, ne? Also jetzt bei Ghibli nicht so stark, weil ich da wirklich auch viele Filme schon vorher gesehen hatte. Aber manchmal ist es halt dann so, dass ich dann in einer Woche irgendwie alle Kubricks hintereinander weggucke oder sowas, was für mich total toll ist, weil ich aber auch von der Persönlichkeitstendenz jemand bin, der so eine Art Deadline braucht, um dann was zu machen. Also deswegen ist für mich Katz auch immer ganz wichtig, wenn ich eh schon mal auch zum Beispiel was lesen wollte, also mich eh schon mal mit der Philosophie von sowieso beschäftigen wollte und dann merke ich, also zum Beispiel jetzt bei Heidegger war jetzt ein Beispiel, nicht, dass ich Heidegger jetzt durchdrungen habe für unsere Melik-Folge, aber dass ich das Gefühl hatte, ich wollte eigentlich immer schon mal daran und jetzt habe ich einen Grund dafür, weil wir machen ja eine Folge dazu und deswegen ist es für mich dann manchmal ganz gut, so eine Deadline zu haben, so eine etwas Äußeres, was da ist, für das es dann gemacht werden muss. Das klingt so ein bisschen unromantisch, ne? Ich fände es auch toller, wenn ich sagen würde, ja, ich habe natürlich eh schon alle Kubrick-Filme gesehen, weil ich mich das einfach so interessiert, aber ich bin eben so und funktioniere so und das war auch ganz erfrischend für mich, das irgendwann mal so festzustellen. Dadurch ist mein Filmpensum jetzt auch durch diese Special-Folgen gestiegen, also ich habe dieses Jahr jetzt auch schon so 70 Filme gesehen, natürlich, da hängt die Berlinale natürlich auch ein bisschen mit zusammen. Und ich finde, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Klar, wenn man nur jetzt einen Film im Monat guckt und sich dafür richtig so die Zeit nimmt, dann ist es halt anders, als wenn man ganz viele schaut und dann wirken die eben anders, wie du das jetzt gesagt hast. Manchmal bleiben dann halt nur so diese kleineren Sachen hängen. Aber manchmal wird man sich auch einem Film stark und der ist dann trotzdem nach einem Monat aus dem Gedächtnis raus. Und sowieso dieses Was bleibt hängen ist bei mir eh so, das ist eh schwer zu greifen eigentlich. Also ich bin eh jemand, der Details oft vergisst und noch so ein bisschen Stimmung eigentlich dann später weiß. Ich merke nur, ich finde, es macht irgendwie Spaß, so viele Sachen sich irgendwie anzugucken und eben in so viele Sachen reinzuschauen. Und ich finde eben, wie ich das vorhin gesagt habe, also Filme sind ja auch immer so eine Art Weltsicht und so Zeitdokumente. Ich finde das cool, in so viele, so, weißt du, Zeitepochen, Länder, Lebensentwürfe so regelmäßig reinzugucken. Also ich finde, das ist so, ich mochte es auch, das ist ein bisschen anders, aber was ich an Videospielen auch mochte, als ich noch auch mehr gespielt habe, als wir noch Rush hatten, ist so, ich mag mich immer so neu in Systeme reinzudenken. Also wie funktioniert das Spiel? Wie muss ich das meistern? So, das ist wie so eine wie so ein Gedächtnistraining auch. Und ich finde, dass Filme manchmal so ein weltgeschichtliches, philosophisches, manchmal auch so humanistisches Training sind. Wie denken die Leute eigentlich da? Wie sieht eigentlich der die Welt? Und so, ich finde das irgendwie einfach schön.
Ja, das hatte Roger Ebert ja als Konzept von dieser Idee vom Kino als Maschine, die Empathie generiert, weil wir halt
ja, so ein bisschen. Ja. Also natürlich, ich will es jetzt auch nicht völlig spirituell überhöhen, aber ich finde das einfach cool, also sich zu sagen, okay, man guckt jetzt mal Bacurau, ach ja, stimmt, Brasilien gibt's ja auch noch. Und ja, genau, da ist gerade Bolsonaro und wie ist das eigentlich bei denen und sowas? Das ist etwas, aber es ist so ein schönerer Zugang, als jetzt immer nur die Tageszeitung oder die internationale Presse zu lesen, immer nur das Politische, sondern es hat so diesen menschlichen Zugang und das mag ich ganz gerne. Bei mir ist es aber nicht so, dass ich jetzt jeden Tag zwei Filme gucke oder sowas, sondern ich brauche immer so ein bisschen den Grund dafür und ja, Sachen verschwimmen dann auch. Aber ich mag, also ich habe das auf der Berlinale gemerkt, das kann cool sein, sich so viele Filme miteinander reinzuknallen. Es kann auch ein bisschen seltsam sein, aber ich find's irgendwie auch toll. Also dann zu sagen, man widmet sich jetzt einfach mal dem Kino, halt mal anderthalb Wochen und man guckt einfach wie bescheuert Filme und jeder Film ist irgendwie anders und jeden Film kennt man noch nicht und dann wird man am Ende so ausgespuckt und denkt sich so, wow, was war das eigentlich für ein wilder Ritt? Und wenn man so viel guckt, merkt man dann manchmal schneller, was gerade so, und gerade bei jetzt in der Berlinale, weil das sind ja alles neue Filme, also es sei denn, man geht in die Retrospektiven, aber wenn man jetzt gerade neue Filme anschaut, die vielleicht alle so im letzten Jahr entstanden sind, dann kriegt man so ein Gefühl für so Zeitgeist auch, ne? Also welche Themen beeinflussen eigentlich gerade so die Leute? Also worauf denken die Leute alle gerade rum? Sind das ähnliche Sachen, ne? Ist das, weiß ich nicht, Probleme mit Männlichkeit oder Globalisierung oder dies oder das irgendwie so? Oder wie wir jetzt so ein bisschen das Gefühl hatten, so Arbeiterklasse und Kapitalismus wieder so ein Thema, was irgendwie stärker geworden ist. Also das mag ich auch ganz gern. Wenn man viel guckt und viel aktuell ist, so, dann kriegt man so ein Gefühl für so ein Grund, Brummen, was irgendwie in dem eigenen Leben ist, aber auch dem von halt vielen Filmemachern und Filmemacherinnen.
Nein, definitiv. Und ich glaube, durch die schiere Menge entsteht natürlich auch einfach, ja, wie so Systeme, wie Strukturen, man beginnt einzuordnen, und es fügen sich neue Verbindungen und Netzwerke eben in einem ein. Also so wächst ja auch irgendwie unser Gehirn durch neuronale Verbindungen. Und so verstehe ich ja auch oft, ja, so die Landschaft von Kunst. Man beginnt halt irgendwie so diese Verweisesysteme und die Strukturen zu begreifen. Und irgendwann werden dadurch auch schlechte Filme irgendwie interessant, weil sie sich halt ins große Ganze fügen, weil man selber, also Expertise und Lernen ist ja auch irgendwie immer ein positiver, eine angenehme Erfahrung halt. Und ich glaube, das habe ich überall. Das habe ich im Kino, das habe ich bei Literatur, das habe ich bei Musik, das habe ich auch in Teilen bei Videospielen, dass man irgendwie merkt, wie diese Sachen eben zueinander stehen. Und ich meine, ich gehe jetzt nicht so weit wie Truffaut, der dann halt gesagt hat, okay, 2 Filme am Tag, 3 Romane in der Woche, das ist alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. Aber ich merke manchmal auch, dass ich aufwache und denke, ich freue mich jetzt auf bestimmte Filme und auf bestimmte Regisseure, da blicke ich einfach immer entgegen. Und mit jedem neuen Film entsteht gleichzeitig das Gefühl, man begreift weniger. Also so, wie man sich halt mit Wissen immer weiter irgendwie dann ausstreckt und dadurch halt die Dimensionen des Ganzen erst begreifen lernt. Aber man hat auch immer irgendwie so ein angenehmes Gefühl damit. Und es gibt so viele Regisseure, von denen ich dann einen Film sehe und dann denke ich, fuck, jetzt sind da 17 neue Filme oder bei, was weiß ich, bei einem Bergmann, 40 neue Filme, die ich jetzt alle sehen möchte. Und das ist einfach so, so diese Idee von einem endlos erweiterten Land, also man hat so viel weiße Landkarte, die man persönlich entdecken darf, sein eigenes großes Abenteuer in diesem Medium, das ist schon einfach ein sehr befriedigendes Gefühl. Bei Videospielen habe ich das gerade nicht so, ich habe Dragon Quest 11 angefangen und habe keinen Bock mehr.
Ja, ich fand das auch wirklich, Dragon Quest, ich würde eigentlich gerne einen eigenen Podcast machen, warum ich das so hasse, aber ich fand's auch richtig schlimm. Mhm. Ja,
was also ich halt auch gern mit dir mal über Videospiele, wenn wir hier nach einem anderen Format suchen, da bin ich auch ein bisschen drin zumindest. Oder ich hab zumindest immer ein Interesse dran. Da bin ich vielleicht Leute wie du bei Filmen, dass ich immer denke so, es wäre spannend, sich mal damit anders noch zu beschäftigen.
Ja, das habe ich auch mal so ein bisschen abgefragt, da kamen immer so Mails zurück, so, ja, Serienformat, könnt ihr mal machen, Videospielformat, sehe ich jetzt nicht so. Also da gibt's, glaube ich, gar nicht so die große Schnittmenge, wie man denkt. Wir wollten jetzt Cuts hören und dann
Serien finde ich uninteressant.
Man müsste, glaube ich, halt nochmal, das habe ich, aber das ist einfach die Zeitkomponente. Da müsste man quasi wissen, dass es irgendwie finanziell funktioniert. Dann würde man einfach sagen, man macht jetzt halt nochmal irgendeine Art Gaming-Sache, auch über Patreon, aber das ist, also Zukunftsmusik, wenn überhaupt. Was ich aber auch noch mag, ich weiß gar nicht, ob ich das gut zusammenfassen kann, ist, weißt du, man guckt dann halt so viel weg und beschäftigt sich jetzt, wie ich jetzt neu, halt mit so Regisseuren und so deren Werk. Und dann gibt's aber noch so, klar, also man hat ja dann trotzdem so Sweet Spots für so Filme, die passen da jetzt nicht so rein. Das ist einfach der neue Film von jemandem und den findet man einfach geil. Und dann kommt der raus und dann geht man wieder wie so ein Kind ins Kino mit seinen Freunden und es hat nicht so dieses Kritikermäßige, ich muss das jetzt so zerdenken. Das hat auch Gaming für mich dann manchmal so, dass ich dann dachte, ach geil, jetzt ist Half-Life Alyx raus, jetzt leih mir mal eine VR-Brille raus und spiele das einfach jetzt mal nur so für mich irgendwie. Das muss jetzt nicht verwertet werden.
Aber der
oder
Gedanke
sowas.
Zerdenken, den finde ich sowieso ganz unangenehm. Das ist mir so total fremd. Das Denken löst doch ganz oft erst den Genuss aus. Ganz oft habe ich Filme, bei denen ich durch das Denken dann auf einmal merke, was da für eine emotionale Wucht ist. Also, das ist ja auch bei Sergei Eisenstein, dieses Ineinandergreifen von Intellekt und Emotionen. Ich glaube, dass das gar nicht so trennbare Kategorien sind, sondern dass das eine immer das andere hervorbringt. Man denkt durch das Fühlen und man fühlt durch das Denken.
Ja, genau, aber ich meine quasi so, dass auch, also ne, es gibt auch, also dieser Event-Charakter geht nicht verloren dadurch, den es halt auch manchmal einfach braucht, dadurch, dass man viele Filme schaut. Was ich aber auch sagen will, was ich irgendwie ganz geil finde, das ist jetzt so ein bisschen neu in mein Leben getreten, dadurch, dass wir die Special-Folgen machen, ich gucke ja dann jetzt so die Werke von Regisseuren durch wie so eine Serie, weißt du? Und ich finde das irgendwie angenehm, während ich dann höre, also ich habe mich ja wirklich abgewendet von der Serienwelt, außer ich schreibe mal eine Rezension für Z irgendwie über eine Serie, wie zum Beispiel jetzt dieses Tales from the Loop, was dabei auf Amazon rausgekommen ist. Und für mich hat das so was Neues. Das ist so, jetzt zu sagen, man guckt noch mal alle Ghibli-Filme und dann findet man ja raus, ach, Hayao Miyazaki hat ja auch so ein Essay-Band gehabt. Ach, den könnte ich mir doch auch mal kaufen. Ach, es gibt mehrere Dokumentationen über die. Und das ist wie so das sind wie so neue perfekte Serien, wo so jede Folge irgendwie anders ist und geil und man so richtig dran rumdenkt, wie hat sich das jetzt entwickelt, und dann hast du auch noch, kannst auch noch auf einmal drei Dokus darüber angucken. Wenn man das alles noch nicht kennt, macht das total viel Spaß, und ich denke mir immer, alter Tiger King, auf keinen Fall gucke ich das an, aber ich habe jetzt so meine eigenen kleinen neuen Serien so, und das mag ich auch ganz gerne. Und ich mag ganz gerne, das klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich mag manchmal auch so den Respekt zu verlieren vor diesen großen Götzenbildern, die es gibt, weißt du, einfach zu sagen, ich ziehe mir jetzt einfach mal Kubrick rein und ich gucke jetzt einfach mal, was ist da los, und gut, das fand ich doof, das fand ich besser, und man guckt sich das jetzt einfach mal alles so an, es ist nicht so, oh Gott, 2001, da muss ich jetzt alle Leute zusammenholen, da müssen wir einen riesen Kinoabend machen und dann müssen wir da 3 Jahre drüber reden, sondern ich mag auch manchmal dieses so, wie man einfach auch mal so ein Buch wegliest oder so eine Theorie sich einfach mal reinzieht, so, ich finde das auch manchmal einfach angenehm, so, ja, man guckt sich das jetzt halt einfach mal an und guckt, was so hängen bleibt, so, also ich finde, das macht, kann auch Spaß machen, dass man nicht so das Gefühl hat, man muss vor allem immer so ehrfürchtig erknien, was ja, man da sieht, das macht auch manchmal Spaß.
Wobei ich dieses quasi spirituell sakrale des Kinobesuchs, dieses ritualisierte des Zusammentreffens ja auch schön finde manchmal. Also den letzten Film, bevor alles zugegangen ist, bevor die Quarantäne kam, war Durch den Olivenhain von Abbas Kiarostami auf einer 35mm Kopie etwas verkratzt, aber trotzdem wunderschön. Und man kam so zusammen, zwei Iraner haben das Ganze eingeführt und haben ehrfürchtig halt von ihrem Lieblingsregisseur geredet. Und so dieses Zusammenkommen als Community, dieses Herausstellen dieses einzelnen Films als großes Ereignis, auch das finde ich schön und hat irgendwie sehr stark seinen Reiz. Also ich hab dann danach gedacht, okay, wenn das jetzt das Ende des Kinos ist, dann habe ich zumindest einen ganz guten Abschluss gefunden und nicht wie andere, keine Ahnung, Trolls World Tour als letztes gesehen oder so.
Ja, aber ich meine, das meine ich, glaube ich, man hat da halt so eine Art Agency, man kann das auch selber entscheiden, wie stark man sich etwas widmen möchte, und es ist halt auch in Ordnung, man muss nicht jeden Film feiern wie ein Sakrament, aber wenn man das dann möchte, kann man aber das auch tun, man. Und so, und ich mag dieses, genau, und ich mag eben auch dieses Wechseln zu sagen, jetzt holen wir mal alle, jetzt gucken wir uns das nochmal an, oder, ja gut, da mache ich jetzt keinen Podcast drüber, aber das interessiert mich irgendwie, das gucke ich mir jetzt halt einfach mal an, so, also das, ich glaube, das kann man irgendwie handhaben, wie man möchte, und es ist schön respektvoll, einen Film zu gucken, aber ich kann auch jedem raten, einfach mal irgendwas, was man immer schon auf der Liste hatte, wo man dachte, oh Gott, 4 Stunden irgendwie Trauerspiel, so einfach mal gucken. Also das ist eigentlich, meistens kommt da am Ende mehr bei raus, nee, als wenn man sagt, ich gucke jetzt hier nochmal die letzte Staffel Friends.
Nee, aber jetzt mal im Ernst, all diese großen Kanonfilme sind in der Regel auch aus einem Grund Kanonfilme geworden. Die waren ja auch oft erfolgreich. Das Kino, das darf man nie vergessen, ist ein populäres Medium, ist ein Massenmedium. Und all die großen Kunstwerke, die es hervorgebracht hat, können von jedem genossen werden. Ein Citizen Kane, also eines dieser typischen bester Film aller Zeiten Dinger, da muss man keine Angst vor haben. Das ist ein wahnsinnig lebendiger, unterhaltsamer, spaßiger Film. Oder wie letztens La Talente, das ist so vital und das ist so präsent und vor einem. Also ich glaube, dass Kino ist vor allem ein Medium, bei dem man nie Angst haben darf oder bei dem Angst immer unbegründet ist. Keiner dieser Filme ist so, wie ihr euch das vielleicht im schlimmsten Fall irgendwie vorstellt, wie man das, was man eben durch die Besprechung und so da drauf projiziert. Kino ist, ja, also noch mehr, also man kommt wahrscheinlich eher in die großen Werke der Filmgeschichte hinein, als zum Beispiel dann in viele große der Literaturgeschichte oder so. Und auch da, auch vor Proust, muss man wahrscheinlich keine Angst haben.
Ja.
Oder man sollte keine Angst haben. Hab keine Angst.
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Muss man das mal?
Ja, sollte man. Ich finde das so lustig, bei uns in der Stadtbücherei in Heidelberg, der erste Band ist immer ausgeliehen, alle danach nicht.
Ich sehe die Google-Buchvorschau. 486 von 2417 Seiten verfügbar. Also vielleicht findest du den Band hier auf bei Google. Ja, genau. Also es hört nie auf. Man kann immer noch, das ist ja, wenn ich mit dir rede und so das Gefühl habe, oh Gott, was nennst du alles für verschiedene Regisseure und Regisseurinnen und sowas, das kann ich ja im Leben alles nicht gucken. Und genauso stehst du davor und denkst dir so, mit jedem neuen Fass, das man aufmacht, kommen wieder 20 Filme raus und sowas.
Ja, eben.
Da muss jeder, glaube ich, seinen eigenen Standpunkt zu finden. Ich glaube, man sollte nicht in einer Angst verharren, dass man nichts kennt. So, man kann die Filme verstehen, man kann die Filme anschauen, wenn man sie irgendwie zu fassen bekommt auf DVD oder Streaming, kann man sich da mal hinsetzen. hinsetzen uns. Es muss aber niemand 3 Filme am Tag gucken, um über Filme reden zu dürfen. Also, ja. Das ist
wobei
auch irgendwann,
ich sage, von ja. Kritikern, von jedem, der sich damit in die Öffentlichkeit stellt, erwarte ich zumindest Offenheit und Neugier. Eine Sehnsucht danach, das Kino wirklich halt irgendwie nicht ganz zu ergründen, das ist nie möglich, aber weiter zu suchen und nicht sich einzurichten und einzumauern in dem, was man hat, sondern eine Sehnsucht zu haben nach mehr und nach anderen Erfahrungen und Perspektiven.
Ja, das finde ich, hast du schön gesagt. Ja, dann haben wir jetzt sehr schön über die Fragen diskutiert, finde ich, Lukas. Ja. Ihr könnt uns weitere, wir haben, das waren jetzt auch wirklich, glaube ich, alle, die ich noch irgendwo liegen hatte, die Fragen, also außer vielleicht ein paar, die ich ausgesiebt habe. Schreibt uns gerne noch mehr, katzpodcast@yahoo.com. Demnächst müssen wir mal abstimmen, über welche Regisseurin wir nächsten Monat reden. Das haben wir ja entschieden, dass es eine Frau ist. Da werde ich auch nochmal einen Aufruf machen, wer da so einfällt. Dann stimmen wir darüber ab und dann, genau, gibt's bald hier unsere Ghibli-Folge mit Memo und sonst natürlich die normalen Folgen Katz und so weiter und so fort. Danke, Lukas.
Hey, gerne, hat Spaß gemacht.
Und dann bis zum nächsten Mal zu unserem großen Ghibli-Special. Bis dann, tschüss.
Tschüss.